Erfolgspodcast. Schön, dass ich das so sagen kann. Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge 1912, der SV Meppen Podcast. Nicht nur mit mir, eurem lieben Tobi, sondern auch mit dem lieben Lukas. Moin.
Moin, Tobi.
Und wir haben ganz tief in die Mottenkiste gegriffen und dann noch jemanden gefunden, der auch mal wieder ein bisschen mitsprechen wollte. Moin, Lutz.
Ja, moin, ihr beiden.
Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Ja, ist ja schön. Jetzt schon echt lange her. Lutz sagte gerade, also ich habe noch nie in dieses Mikro gesprochen. Wieso hat? Aber wir haben zwischendurch ja leider oder haben eine neue Anschaffung machen wollen müssen, tun würden. Und deswegen hängt da halt ein neues Mikro jetzt hier.
Schöner Start.
Nicht wahr? Ja. Ein viel schönerer Start war es, als der Podcast das letzte Mal gestartet ist für uns. Denn wir werden ja nie müde, genauso wie heute, euch daran zu erinnern, dass wir unter dieser Folge einen PayPal-Link haben. Mhm. Und sind da noch ein bisschen näher drauf eingegangen, wie das mit den Kosten ist. Du hast auch noch mal gesagt, dass ich halt Quatsch erzählt habe, als ich gesagt habe, dass die Kosten irgendwie gedeckt werden und sowas. Also alles. Und deswegen haben wir da halt auch noch mal diesen Aufruf ein bisschen ausgefranst und dürfen uns bei einigen Leuten bedanken, die uns tatsächlich ein wenig haben zukommen lassen.
Jo. Als erstes vielen Dank an Steffen. Grün-weiße Grüße aus Wolfsburg. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kennen wir uns auch von Twitter. Von daher schönen Gruß an der Stelle. Dann nochmal an Wolfgang, hat auch noch Geld dagelassen. Manuel, der auch gesagt hat, gönnt euch mal zwei Bier. Das haben wir dann auch gemacht.
Das gleich im Stadion.
Wir haben sogar ein Foto gemacht.
Kannst du das da mitposten? Wir haben ein Foto gemacht von meinem Bier,
glaube ich. Habe ich das Foto gemacht? Hast du das gemacht?
Ich weiß nicht mehr genau.
Aber wenn, dann
wir posten es auf jeden Fall mit zu dieser Folge.
Richtig. Vielen Dank auch an Dirk. An Jens.
Dirk hat er schon so gehört. Das haben wir ihm ja schon weitergegeben.
Genau. Und danke an Ludger, Nils und Merle.
Möchte ich besonders hervorheben, denn ich habe ja gesagt, wenn jeder der Hörer nur einen Euro springen lässt, und das meine ich jetzt nicht pro Folge, es reicht auch im Monat, dann sind wir schnell glücklich. Und sie hat sich das genau zu Herzen genommen und das auch genauso gemacht. Und das finde ich super. Und das sei auch nochmal ein Aufruf an alle die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann jetzt hier halt nicht 20 Euro abdrücken oder sowas alles. Wir sind dankbar für alles, was wir kriegen können.
Da war Geld für einen Kaffee bei, da war Geld für Bier bei, da war Geld auch so
für einen Einkaufswagen dabei.
Ja, genau. Und die obligatorischen 19,12 € waren auch immer dabei. Ja,
das finde ich immer super gut. Das ist eigentlich auch mein sympathisches, aber man ruft jetzt keine Summe auf, aber es soll natürlich auch mein sympathisches
Spenden. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Das war auf jeden Fall sehr cool, dass da am Podcast-Tag dann auch schon die ersten Spenden reinkamen und dafür vielen Dank.
Aber gut, nun wollen wir dann in Medias Res gehen und zwar zu quasi dem Doppelschlag unseres neuen Trainers, der da sein Amt entgegengenommen hat, kurz nachdem der alte Vertrag aufgelöst wurde. Das sei noch eben gesagt, als Beruhigung für alle, die sich vielleicht Sorgen um die Finanzen des Vereins machen. Adrian Alipur durfte sich in zwei Spielen beweisen. Und was soll man sagen? Zwei Siege. Schockierend. Dass den Anfang machte der NFV-Pokal, der Krombacher Niedersachsen-Pokal. Wir tranken ein Bit und haben ein schönes Elfmeterschießen noch gesehen.
Ja.
Am Mittwochabend gegen Jeddelo 2.
Genau. Quasi eine Woche, nachdem wir gegen Jeddelo 2 gespielt haben, schon wieder gegen Jeddelo 2.
Jeddelo 1, Jeddelo 2.
Genau. Heute auch Pickepacker neue Folge. Ich habe ja auch dazu aufgerufen, wie wollt ihr das gerne hören? So in zwei Folgen oder lieber in einer langen Folge. Und es war das Voting für eine lange Folge. Also ich habe jetzt keine Umfrage gestartet, aber die Nachrichten, die reinkamen, sagten, mach das doch lieber in einer Folge. Das ist besser als zwei Folgen. Und da gehe ich dann voll mit, dann machen wir das auch so. Also heute wieder etwas länger. Wir sprechen über Jeddelo, Hannover, kurz über die U19 auch nochmal. Und die zweite Mannschaft und die Frauen. Aber Frauen wahrscheinlich am allerwenigsten, weil wir das am wenigsten gesehen haben. Das ist das Problem. Aber gut, genau, chronologisch fangen wir mit Jeddelo an. War das erste Pokalspiel, auch wieder unter der Woche, eigentlich genau wie Jeddelo in der Liga auch. Das war ja eine Woche vorher, weil Stadtfest in Oldenburg war zum Zeitpunkt des 6. Spieltags und da hat sich der NFV gedacht, die können wir mit am meisten abfacken und dann haben es auch Mittwoch gelegt.
Ja, warum auch immer, also im Augenblick sind wir ja sehr gesegnet mit Mittwochspielen, sei es heim oder auswärts.
Mal ist irgendein Stadion.
Jetzt, aber.
Ja, stimmt. Eigentlich nur auswärts. Ja, das ist jetzt das Lied, das Pokalspiel Mittwochs war. Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, nicht verlegt. Das war, glaube ich, von Anfang an so. Aber ja, auswärts, weil entweder ist mal das Stadion nicht fertig, dann hat der eine ein Stadtfest, dann ist in dem einen irgendwie ein Trampolinpark aufgebaut oder sowas. Ist alles ein bisschen verrückt. Aber gut, wir sind Regionalliga.
Das ist wieder Hundeweltmeisterschaft irgendwo.
Ja, ganz genau. Nee, das ist ja bei uns meistens.
Achso,
nee, aber ich glaube, fand ich in Oldenburg irgendwie was völlig Absurdes, dass da irgendwie die Stadt gesagt hat, nee.
Ja, Kirmes.
Ja, das war Stadtfest wegen Jeddelo, aber das war ja in Jeddelo und das. Ich meinte halt das Oldenburg. Aber vielleicht wird da auch wieder einfach mal das Stadion gebaut. Umgebaut.
Kein Licht, man weiß es nicht.
Genau. Deswegen auch 18:30 jetzt das Oldenburg-Spiel, das nächste Auswärtsspiel und das nächste Spiel. Also jetzt am Wochenende ist ja spielfrei für unsere Männer. Und dann nächste Woche Mittwoch geht es dann in Oldenburg weiter. Aber gut, kommen wir zu Jeddelo zurück. Oder was man sich so gedacht hat nach dem Spiel gegen Jeddelo in der Liga und dem Abgang von Ernst Mindorp, wie tritt die Mannschaft jetzt auf? Verunsichert, wütend oder taktisch gut eingestellt? Weiß man jetzt alles nicht.
Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, ne? 2 Tage vorher wird der neue Trainer verkündet. Was hat er gehabt? 2 Trainingseinheiten, wenn es hart kommt, 3.
Ja.
Was kann er in der Zeit schaffen und erreichen? Und man muss sagen, wenn auch spielerisch vielleicht nicht so viel, die Mentalität hat er auf jeden Fall ein Stück weit erreicht, schon in dieser kurzen Zeit.
Ja, und das war ja auch das, was er als Fokus gelegt hat, glaube ich, zumindest meine ich in Interviews gelesen zu haben, dass er erstmal Einzelgespräche oder Gespräche geführt hat mit dem ganzen Team, um es auch erstmal kennenzulernen.
Ja, klar.
Aber dass da der Fokus auf dem Mentalen lag, ja, kann man glaube ich so sagen.
Ja. Genau,
ich würde zu Beginn vielleicht nochmal eben danke auch an den SV sagen, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass die Kamera benutzt werden durfte. Das war ja rechtlich eine Frage, möglich war. Und da kann man dem Verein schon, ich persönlich zumindest nochmal danke sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt im europäischen Ausland unterwegs war und die 1700 Kilometer nicht auf mich genommen habe an einem Mittwoch, sondern das Spiel im Stream geschaut habe.
Verdammter
Erfolgsfan. Deswegen nochmal danke an den Verein, dass das möglich gemacht wurde.
Und Sporttotal lief, glaube ich, ne? Das lief ja auch nicht über NordFV-TV.
Genau, oder so, das lief über Sporttotal.
Ja, das ist auch irgendwie komisch, ne? Der Niedersachsen-Pokal ist auch NFV-Pokal genannt, ja eigentlich unterm gleichen Dach, aber scheinbar hat man eine Streaming-Quelle halt für die Regionalliga gemacht und beim Niedersachsen-Pokal ist es dann halt eher.
Ja, vielleicht auch, weil ja nicht nur Regionalligisten.
Ja, wobei in der letzten Saison wurde auf Sporttotal halt der NFV-Pokal auch gezeigt. Ne?
Theoretisch
auch dritte Liga.
Und die haben vielleicht keine Sporttotal-Kamera.
Ja, okay.
Kamera, weiß
gut,
man nicht.
In dieser genau. Hätte man sich aber, ja gut, wenn man dem NFV vorwirft, dass er sich nicht um was kümmert, das kannst du ja quasi zu jedem Spieltag irgendwie sagen. Also, weil man weiß, musste ja schon, dass diese Runde ohne Drittligisten auskommen muss. Aber gut, egal. Es hat ja funktioniert, das ist dann für Leute, die nicht im Stadion sein konnten, irgendwie 3542?
Irgendwie so,
ja. Die konnten sehen und konnten aber auch sehen, die ersten Minuten gehörten ganz klar dem Gast. Da hat man auch gemerkt, die hatten, glaube ich, auch so den Plan, Meppen, neuer Trainer, Meppen, letztes Spiel gegen uns verloren.
Genau, die wollten einfach die mentale Schwäche, die vielleicht noch da sein könnte, direkt ausnutzen, haben volle Pulle Gas gegeben, vielleicht gegen den verunsicherten Verein, der in Jeddelo richtig auf den Sack gekriegt hat. Ja, richtig auf den Sack ist halt zu hart gesagt. Hinterher richtig auf den Sack gekriegt hat, sagen wir mal so, verbal. Ja,
also ein Tiefschlag, muss man sagen, so ein Tor. Und erst auch noch in der 90. war es definitiv.
Mhm.
Und ich glaube, da haben sie drauf gehofft, dass wir davon halt immer noch gezeichnet sind.
Und halt der Abgang des Trainers natürlich. Auch das ist richtig. Das war auf jeden Fall ein Tiefschlag, würde ich mal sagen, menschlich. Aber gut.
Zumindest die Art und Weise.
Ja. So aufstellungstechnisch würde ich sagen, gab es eigentlich nicht viel Neuerungen. Ich glaube, wir haben sogar, ich weiß nicht mal, ob wir umgestellt haben, oder ob wir jemanden ausgewechselt haben. Also Bruno durfte spielen. Das war erst noch die Frage, darf er spielen, obwohl der in Jeddelo gelb-rot gesehen hat. Und er durfte spielen, weil gelb-rote Karten zählen im NFV-Pokal nicht, rote Karten schon. Auch wieder so eine Sache, wo du dich fragst.
Sinnvolle Lösung,
ja. Was sauft ihr, wenn ihr solche Regeln aufstellt, lieber Verband? Aber gut, egal.
Wobei, das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Ich weiß das auch nicht genau, wie das ist. In manchen Ligen gilt die gelb-rote Karte, glaube ich, nur für das Spiel und nicht für das nächste Spiel.
Ja,
vielleicht ist das im Amateurbereich so und deswegen ist das im Pokal generell vielleicht so. Sowohl im, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Profibereich als auch im...
Aber das ist tiefer Amateurbereich, glaube ich, wo eine gelb-rote
Karte nur für das Spiel. Wie gesagt, der NFV hat ja 2 Pokals.
Ja.
Vielleicht haben sie da einfach eine Regel. Also ist jetzt nur eine Mutmaßung. Vielleicht hat man da gesagt, Pokal ist... Ein Regelsatz.
Ja, gut. Hör auf, den Verband in den Schutz zu nehmen, das finde ich grundsätzlich erstmal schlecht. Aber gut. Ja, stimmt. Das ist vielleicht ein Punkt, ja. Ja, aber ich würde so sagen, nach kurzem Schütteln haben wir es dann geschafft, zu Hause dann auch
ins Spiel reinzukommen.
Genau. Also man muss sagen, was das Spiel nicht hatte, war so eine richtige Struktur. Also das kann man auch in 2 Tagen nicht erwarten, wenn du da eine verunsicherte Mannschaft vielleicht aufnimmst und eigentlich auch eine Mannschaft, die weder in der Vorbereitung noch im Saisonstart quasi ein Spielsystem an die Hand gegeben bekommen hat und auch vielleicht durch viele Verletzungen und alles und auch da Neuzugänge, ne, vor dem Jeddelo-Ligaspiel haben wir ja nochmal 2 neue Charaktere bekommen und da hast du dann vielleicht auch noch gerade in 2 Tagen keine Chance, dann jetzt schon irgendwelche Spielzüge einzustudieren oder halt klarere Aufgaben, als du sie vorher schon nicht hattest, dann an die Hand zu geben. Von daher war das Spielsystem immer noch sehr unstrukturiert, gerade was das Mittelfeld angeht. Aber ja, gut.
Man hat es auf jeden Fall geschafft, mit fortlaufender Spielzeit diese Nervosität ein bisschen rauszubringen. Man hat die Ruhe ins Spiel gebracht, man hat dann auch das Heft in die Hand genommen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, Anfangsphase gehörte Jeddelo, Schlussphase der ersten Halbzeit vielleicht auch noch so ein bisschen. Dazwischen waren wir stärker, gute Chancen herausgespielt, aber auch wieder viele Chancen liegen gelassen, das Ding. Das ist halt so, ja, typisch Meppen irgendwie so bisher in der Anfangsphase dieser Saison, aber insgesamt stimmt das schon. Da haben wir sind immer besser ins Spiel gekommen und man hat auf jeden Fall schon deutlich mehr oder deutlich besseres Spiel gezeigt als in Jeddelo, fand ich.
Ja, wobei fair und ehrlich, qualitativ hochwertig war das definitiv noch nicht. Nee, da hast du schon gesehen, dass da, wie hast du es so schön geschrieben, noch viel Sand im Getriebe. Das hast du ganz
das deutlich. Das klingt nach mir.
Ja, das hast du auch ganz deutlich erkannt, dass da noch nachgearbeitet werden muss. Aber die mentale Stärke, das ist eigentlich das A und O gewesen. Und in so einem Bolzplatzspiel, wie du es halt gegen Jeddelo 2 dann auch zu erwarten hast, oder wie es ja auch vorzufinden war, hilft dir diese mentale Stärke über die Zeit. Und
mentale Stärke wurde von außen aus so ein bisschen reingetragen. Ohne Animateur, mit doppelter Leidenschaft, kämpft für uns, kämpft für Meppen, hing halt noch im Ultrablock vorm Spiel. Das fand ich dann auch noch ganz nett, so dass man auf jeden Fall so die Schuld zurücknimmt das nicht auf die Mannschaft ablädt, sondern versucht die Mannschaft dadurch noch zu pushen. Das fand ich ganz nett auf jeden Fall von unseren Ultras. Ja. Wolltest du noch weiter?
Nee.
Achso, sorry. Also so hart unterbrochen habe. Aber das ist mir noch eingefallen, nicht, dass ich es wieder vergesse. Ja, aber das Tor von Marek Janssen, muss man sagen, das war qualitativ schon ziemlich stark. Auch nach Einwurf, ein Tor nach Einwurf, eigentlich muss man ja auch sagen, Einwürfe sollte man eigentlich besser trainieren, weil das die häufigste Standardsituation im Spiel ist. Wenn wir schon die anderen Standards nicht so gut hinkriegen, kann man ja versuchen, da irgendwie was draus zu kreieren. Und da hat ja halbwegs funktioniert, Einwurf und dann ein langer Ball, der von Jeddelo raus geklärt wurde, wieder zurückgeschlagen. Und Marek Janssen, auch häufig gescholten, da macht da sein erstes Tor.
Technisch absolut technisch erstklassig, stark. Nimmt er den Ball quasi Luft hin über einen Jeddeloer Spieler und legt ihn sich damit vor und dann kompromisslos verwandelt. Das war schon technisch
stark,
ja.
Man hat auch das Gefühl gehabt in dem Spiel, dass er halt mehr Bock ausstrahlte, also dass er irgendwie auf dem Platz stand und irgendwie also insgesamt einen ganz anderen Auftritt hingelegt hat, dass er vielleicht jetzt doch langsam zur Mannschaft findet. Ob es jetzt unbedingt daran liegt, dass da eine Figur ausgewechselt wurde, mit der man vielleicht zu sehr aneinander gerasselt ist oder so, das beißt, das ist natürlich nur eine Vermutung von mir, kann natürlich viel ausmachen, dass das dann halt auch den Spieler wieder stärkt und auch dazu bringt, dass er halt wieder etwas bessere Leistung auf den Platz bringt.
Ja, das stimmt. Das verhoffe ich auch. Also er trägt ja auch die Kapitänsbinde als 3. glaube ich. Oder als 2. ist er, also Fedel ist ja Kapitän.
Seef
danach, ne? Und dann mache ich ja. Also quasi die Spieler, die letzte Saison schon da waren und dass er dann da Nummer 3 ist, da arbeitet er sich jetzt aber auch rein, dass man ihn, finde ich, die Kapitänsbinde gut an den Arm legen kann. Von daher finde ich das schon okay. War ja am Anfang der Saison nach diesem Interview, wo er sich dann da über die Qualität im Kader beschwert hat, wäre ich ja eher dagegen gewesen, ihn irgendeinen dieser Amtes zu bekleiden. Aber wenn er da reinwächst, dann bin ich da auf jeden Fall voll dabei und voll dafür. Und er macht auf jeden Fall einen guten Job. Vielleicht auch mit Christopher Schepp zusammen. Die beiden haben ja gespielt bei Blau-Weiß Lohne und nicht Blau-Weiß Reden, wie ich es beim letzten Podcast aus Versehen gesagt habe, ohne es richtig zu merken, dass ich irgendwie Reden hier in diesem Podcast untergebracht habe. Und das ist ja eigentlich ein No-Go. Aber Blau-Weiß Lohne natürlich, die auch einen guten Saisonstart aktuell fahren.
Kommen wir später wahrscheinlich nochmal zu, wenn wir die Liga sprechen.
Richtig. Ja, aber Halbzeit, Jeddelo, am Ende auch noch irgendwie gute Chancen sich herausgespielt. Aber ja, dann eher am eigenen Unvermögen gescheitert, womit wir dann 1-0 in die Kabine gegangen sind, wo man sagen muss, ja, war leistungsgerecht, genau, und Führung, ne, zur Halbzeit hatten wir seit dem ersten Spieltag nicht mehr.
Ja, fair und ehrlich muss man aber sagen, wäre es 0-1 gewesen, hätte man da auch nicht meckern dürfen.
Wahrscheinlich
also so.
Nicht, ja.
Insgesamt, das geht in Ordnung, also da braucht sich keiner beschweren, aber es hätte auch anders aussehen
können. Ja, richtig, richtig. Deswegen, also das ist auch wie so wie beim Drochter, das ist ein Asse-Spiel, da hast du 1-0 gewonnen, hättest aber auch verlieren können oder hättest auch höher gewinnen können. Das ist auch so ein Ding. So, auch wenn man jetzt Hannover 2 sich in Erinnerung ruft, so ein Spiel, wo wir von Anfang bis Ende dominiert und stark gespielt haben, gab es auch noch nicht so richtig. Also auch Hannover 2. Ja,
das war schon ganz schön Spoiler, ne?
Ja, gut, ich vermute mal, dass die meisten das zumindest gehört haben, was in Hannover, was gegen Hannover 2 passiert ist.
Es wurde Fußball gespielt.
Ja, richtig, richtig. Aber das wissen manche im Stream ja nicht. Das, also da konnte man ja nur hören, was passiert ist. Aber naja, gut, egal, kommen wir gleich noch zu.
Aber ich glaube trotzdem, wenn man die Chancen, ja, wenn Expected Goals aufgenommen worden wären, wären wir...
Ja. Vorne, ja, kann gut sein. Ja, das will ich nicht
abschreiben. Aber klar, das Spiel hätte natürlich in der Anfangsphase natürlich vielleicht auch schon anders kippen können. Aber ich glaube danach, gerade durch die Phase, auch Bruno, der da noch eine Riesenchance hatte,
richtig.
Da hätte man schon, oder da hat man sich das die Pauseführung schon
verdient. Ja, insgesamt würde ich mal sagen, ja, als Mappen-Podcast sage ich auf jeden Fall ja.
Man hat auch, um dann zur zweiten Halbzeit zu kommen, man hat auch nicht nachgelassen, sondern man ist stark aus der Kabine gekommen und hat sich dann auch das zweite Tor, fand ich, verdient.
Ja, das zweite Tor auch wieder Jigit Karadimir auch gezeigt, dass er eine absolute Verstärkung ist und einer, der auch mit seiner technischen Qualität uns auf jeden Fall helfen kann. Hat man in Diatelo ja auch schon gesehen, dass das einer am Ball ist, der wirklich gut und guter ist für Spielaufbau, für lange und kurze Bälle, die dann auch Spiele öffnen und Angriffe einleiten und so. Da war es auch so, ganz genau. Auch im Bedrängnis den Ball weitergeleitet auf Luca Prasse. Luca Prasse dann auf Jonathan Wensing gelegt, der ein bisschen glücklich, aber dann das 2-0 gemacht hat, am Torwart vorbeigelegt quasi. Oder der Torwart hatte, glaube ich, ins Tor abgefälscht oder so ähnlich. Aber ja, das 2-0. Und da hat man kurz durchatmen können, so als SV Meppen, wenn nicht das 2-1 quasi eine Minute oder zwei Minuten später gefallen wäre.
Ja, man hat kurz gedacht, so, das muss es doch jetzt eigentlich gewesen sein. Und dann kam ein Elfmeter.
Dann hat man den Sack wieder aufgemacht.
Ja, genau. Quasi, ja. Man hat ihn quasi, nachdem er geschlossen hat, ist man noch irgendwie an Farben hängen geblieben und dann ist er wieder aufgegangen, um mal die Metapher bis zu Ende zu führen. Ja, nee, der Elfmeter, auch eine Szene, über die man eigentlich nicht lange diskutieren muss, weil Meppen sich einfach maximal dämlich anstellt in der Szene. Also man, wahrscheinlich wäre nur das letzte Foul, was dann zum Elfmeter geführt hat, vielleicht sogar hätte man sagen können, das war jetzt nicht unbedingt Elfmeter würdig, aber ich sag mal, die beiden Grätschen davor, die dann auch noch stattgefunden haben, in Summe war das einmal ganz klar, glasklarer Elfmeter, den der in diesem Spiel auch wieder sehr schwache Schiedsrichter aber da richtig erkannt hat. War ja auch so ein Schiri, der in der ersten Halbzeit sehr viel kleinlich gepfiffen hat und 50-50-Entscheidungen immer für gegen uns entschieden hat. Aber ja, über Schiedsrichter muss man sich in der Regionalliga häufig beschweren und da hat er seiner Qualität wieder alle Ehre gemacht quasi. Ja, Elfmeter sicher verwandelt und dann ging das Spiel ja wieder
in die heiße Phase.
In die heiße Phase, genau, das ist das richtige Wort. Ja, und Jedlo wurde auch immer besser so richtig. Also eine sehr negative Sache war dann noch, dass das mögliche 3-1 durch ein klares Handspiel im 16er auch eine Sache, die man in den Highlights nicht mehr sehen konnte, das spricht für mich immer so dafür, dass das auf jeden Fall eine klare Fehlentscheidung war, nicht gegeben wurde, weil ich vermute mal, dass dann derjenige, der da schneidet, dann vom Verband sein Schiedsrichter ein bisschen in Schutz nehmen will und deswegen das dann rausnimmt. Und aus dieser Szene, aus diesem nicht gegebenen Elfmeter, diesem nicht möglichen 3-1, ist dann halt ja ein Konter entstanden, der leider auch durch einen Fehler geprägt wurde von Felix Golkowski, auch
überragend gutes Spiel gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, der sonst ein super Spiel gemacht hat und dann genau eine Szene, einen Fehler
gespielt. Ein Stockfehler, ja. Einmal rutscht der Ball über den Fuß und dann rollt der Konter von Jedlo.
Genau, der Ball wird rausgeschlagen quasi und er will den Angriff quasi am Leben erhalten, will den Ball direkt wieder vor Jedlo Tor spielen und haut unterm Ball durch oder der Ball rutscht ihm halt durch.
Ja, genau.
Und dann wird der Ball auf außen gelegt, reingeflankt und dann ist das 2-2 leider.
Ja.
Also man hat auch schon nach dem 1-1, nach dem 2-1 gemerkt, dass diese Nervosität, der man sich quasi entledigt hat in den ersten Minuten, dass die wieder voll durchgeschlagen ist, finde ich. Also man war wieder nervöser, man hat diese ja, mehrere Ballverluste gehabt. Und das hat sich dann auch, muss man leider sagen, weiter durchs Spiel noch getragen.
Ja.
Also Jadelo war dann dem Siegtreffer auch tatsächlich, fand ich, näher als wir.
Ja,
muss also man muss sagen. Dann tatsächlich froh sein, dass dann irgendwann ein Ende war und dass es auch kein Elfmeterschießen gab. Dass es auch keine Verlängerung gab,
ja, genau, in diesem
dass
Fall
es direkt ins Elfmeterschießen ging.
Ja, eine Sache noch zu Bruno Soares zu sagen, der nämlich gleich nach dem Golli halt dass ihm dieser Fehler passiert ist, dann direkt zu ihm hingegangen ist und ihn direkt getröstet hat, so sah es auf jeden Fall aus. Da merkt man auch, dass Bruno halt so einer ist, das haben wir im Elfmeterschießen auch gesehen, der so absolut mannschaftsdienlich ist, auch wenn spielerisch noch nicht hundertprozentig so der Alte in Anführungsstrichen.
Aber der Alte ist er ja trotzdem.
Aber ja, so einfach ein Mentalitätstyp ist, ne, der auch sich und alle Zuschauer und Zuschauerinnen pusht nach guten Aktionen oder nach Toren halt und dann aber auch zu Spielern geht, wenn es dann mal nicht so läuft und die dann in den Arm nimmt und sagt, hey Jungs, es geht wieder
kann also passieren, Kopf hoch,
einfach. Passiert, genau. Gerade Golli ist ja auch ein 19-Jähriger. Da passieren solche Fehler halt, das ist klar.
Ich habe übrigens am nächsten Tag seinen Bruder getroffen und ich kann hier nur so viel sagen, der Familienrat hat getagt.
Okay. Aber mega Aktion von Soares, finde ich. Auf jeden Fall, dass er da direkt auch die Weitsicht hat und zu Gorkowski hingeht und ihm sagt, ja komm, passiert, mach dir da nichts draus.
Schiffer drauf weiter.
Fand ich mega. Also das und das im Stream hat man es auf jeden Fall gut gesehen, dass er direkt nach dem Tor also sich nicht groß geärgert hat, wie gut wir da wahrscheinlich haben, aber er ging schnurstracks zu Gorkowski hin und hat ihn halt aufgemuntert. Das war wirklich mega.
Ja, fand ich auch gut. Ist ja auch so, das hatte ich im Forum gelesen, das war mir gar nicht so bewusst während des Spiels, aber dass wir einfach mit drei 19-Jährigen im zentralen Mittelfeld gespielt haben, das ist halt auch so eine Sache, die ist einfach absurd, so wenn man drüber nachdenkt. Ne? Also so viel.
Da wird noch viel in der Unterbuchse rumgemalt in dem Moment, glaube ich.
Wahrscheinlich, genau. Das ist halt so. Ne? Und gerade wenn so ein Spiel in der heißen Phase geht, dann bist du halt nicht so abgekocht in so jungen Jahren. Das ist halt normal. Und da werden auch immer noch Fehler passieren. Und solche Fehler sind ja auch okay, wenn daraus ziehen die Jungs ja auch Kraft. Das ist ja auch logisch. Also in der funktionierenden Mannschaft. Ne? Wenn es keine funktionierende Mannschaft ist und du dann niedergemacht wirst von deinen eigenen Leuten, dann ist das natürlich nicht so. Aber ich vermute mal, dass unsere Mannschaft auf einem sehr guten Weg ist, eine Mannschaft halt zu werden. Mannschaftsdienlich, dass jeder jeden hilft
ich und finde, jeden feiert. Ich finde, diese Entwicklung siehst du halt sehr stark. Die hast du in anderen Ansätzen halt tatsächlich im Yellow-Spiel gesehen und schon wesentlich weiterentwickelt für meinen Geschmack beim Hannover-Spiel.
Ja.
Also wie da schon zusammen agiert wurde, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da merkst du halt, es kommt halt so ein bisschen was wieder. Es kommt das wieder, was wir uns damals in der Aufstiegssaison so zusammengearbeitet haben, wo diese eine Mannschaft, dieses eine Gefüge da war und das dann halt auch die ersten ein, zwei Jahre die dritte Liga getragen
hat. Ja, wollte ich gerade sagen, genau, was uns auch in der dritten Liga gehalten hat. So, ne? Ich meine, wir waren nicht immer die fußballerisch beste Mannschaft, außer in dem einen Jahr mit Dennis Undacht. Da würde ich sagen, dass der SV Meppen da den besten Drittliga-Fußball gespielt hat. Aber mag auch sein, dass das eine blau-weiße Brille von mir ist, aber würde ich trotzdem, da hatten wir auch die beste Auswärtsmannschaft und so, also war schon, da hatten wir tatsächlich auch mal Bestmarken und nicht halt nur in Gegentore oder so oder für Punkte zu null ohne Auswärtsspiele, ohne Sieg und so weiter. Also ja, wir waren auch mal richtig gut in der dritten Liga. Aber ja, diese mannschaftliche Geschlossenheit, wenn wir die wieder zurückholen und auch Fans, Mannschaft und so weiter, alles zusammen, dann kann das hier noch Spaß machen, selbst Regionalliga-Fußball. Ja, aber Elfmeterschießen, ne? Auch wieder typisches Elfmeterschießen. Also wir spielen
geht richtig gut los.
Wir spielen auf die Süd, genau. Elfmeterschießen auf die Süd, das ist immer gut. Und erst ein Elfmeter verschießen ist eigentlich nicht so gut. Aber es ist ja noch ein positives Ende gewesen. Ist halt so wie gegen Mannheim auch gewesen. Gut, da war es nicht der erste Elfmeter, den wir verschossen haben. Aber wir haben erst verschossen und dann noch gewonnen. Und so war es halt jetzt gegen Jeddelo auch. Und ja, ich glaube.
Und wir haben auch sonst, also alle anderen Elfmeter.
Waren
souverän.
Ja, richtig, genau.
Also, ja, ich meine, muss man sagen, von Jeddelo waren auch relativ souverän, bis auf halt die beiden wieder daneben gegangen
sind. Ich würde sagen.
Aber gut, die wollen es dazu souverän machen.
Ja, genau. Ja, aber was auch
irgendwie. Das sind die sogenannten Jeddelo 2.
Oh,
die beiden
Jeddelo 2. Ui, stark, sehr gut. Aber der Jeddelo 1, der Typ, der auch seiner Mutter damit, glaube ich, keinen Gefallen getan hat, der sich wieder mal, also ich weiß nicht, was unser Stadion mit gegnerischen Spielern macht, aber scheinbar muss man sich einfach assi verhalten, wenn man hier ist. Das gehört einfach irgendwie dazu.
Irgendeiner muss
aus der Reihe tanzen und einfach ein Assi sein. Und der halt so, also es war ja auch wirklich mal wieder, es war genau wie in Bremen 2, einfach keine aufgeheizte Stimmung. Ich meine, klar, Elfmeterschießen, da
jubelst du.
Was habe ich gesagt?
Bremen 2.
Gut, in Bremen SV, dankeschön, dass du mich korrigiert hast. Oh, das hätte wieder böse Briefe.
Das ist Leserbrief. Blau-Weiß Bremen.
Schwarz-Weiß Bremen. Bremen. Genau, irgendwie so ein Bremer Team auf jeden Fall. Der BSV. Also nicht der gute BSV, sondern der schlechte BSV. BSV Kickers Emden.
Ich wollte gerade sagen, ist es nicht auch BSV Rehn?
BSV Rehn tatsächlich auch.
Ja, die also einfach alles so.
Du warst gerade ganz gefährlich wieder auf deiner.
Es gibt so viele BSVs, das ist Wahnsinn.
Ja. Also da kannst du eigentlich fast schon eine Liga mitspielen.
BSV. Also Bremen-Liga, ja.
Ja, genau.
Gut, aber nee.
Wie Bausparvertrag. Wer sich noch erinnern kann an den Bremer SV, die haben ja nach ihrem 1:0 sich dann erstmal kollektiv vor unsere Ultraszene, unsere Ultrakurve gestellt und damals zu jubeln. Und auch Assi zu jubeln, so von wegen hier aufheizen und wir hören nichts und bla bla bla. Und da hat sich der eine Jeddelor halt auch irgendwie zu berufen gefühlt und ist da halt, hatte seine Runde gedreht von Süd über Ultra bis zum ja, Mittelkreis zurück. Hat er halt so die Hände hinter die Ohren gemacht, so von wegen hier jetzt höre ich gar nichts. Und so weiter. Also auch wieder völlig absurd irgendwie. Was war, warum? Also wie gesagt, es war keine aufgeheizte Stimmung. Ich meine, man jubelt halt bei einem eigenen Meter und buht halt den gegnerischen aus, aber kann man nicht
vorstellen. Wobei, ich glaube, wurde gebuht.
Also danach auf jeden Fall. Das kann man
ja, halt also, ja nach ihm ja, aber ja. Das war ja nicht nach dem Elfmeter, nee,
ist richtig, sondern ist richtig.
Nach seiner Aktion.
Ja.
Also, ich finde, genau. Man hat da,
man hört aber,
man hat gejubelt und dann sagt man Raunen, dass der andere reingeht, ja. Aber ich finde, das war jetzt auch kein
Buh, bevor er schießt. Ich meine, wenn der Ball ins Tor geht, dann wird, glaube ich, dann kann er das Raunen. Aber gut, ist auch egal. Auf jeden Fall nach dem, wenn man es in den Highlights sich nochmal angucken möchte, auf jeden Fall nach den, nach dem Elfmeter war auf jeden Fall sehr viel Buh und Geräusche dazu hören. Das ist schon sehr witzig. Aber gut, genau, damit wollte ich halt sagen, nachdem er getroffen hat und dann das Buhen losging, dann hat der andere Jeddelo halt verschossen und dadurch halt uns den Weg geebnet, ins Halbfinale einzuziehen. Also da hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen.
Genau. Gerade dem er zum Helden werden konnte und die nächste Runde schießt.
Ja, genau. Ja, das war das Jeddelo-Spiel. Also hat man wieder Blut und Wasser geschwitzt. Wie so schön war es, wieder 5 Jahre älter geworden. Hat aber wieder nach Elfmeterschießen gewonnen. Ja, also nicht nur gegen Mannheim haben wir im Elfmeterschießen den Aufstieg besiegelt, auf dieses Tor in diesem Stadion, sondern auch gegen Drochtersen-Assel vor 3 Jahren, glaube ich. Vor 2 Jahren. 3 Jahre war das, oder? Egal. Da haben wir auch den Niedersachsen-Pokal geholt. Und
viel zu langer Zeit.
Vor viel zu langer Zeit haben wir den Niedersachsen-Pokal geholt und haben Drochtersen-Assel im Elfmeterschießen auch geschlagen. Auch, glaube ich, mit dem ersten verschossenen Elfmeter und danach halt.
Jetzt sind wir den ersten Stein gegangen zur DFB-Teilnahme.
Ja.
DFB-Pokal-Teilnahme. Das wird schon.
Das wird schon, ja, denke ich auch. Jetzt wartet irgendwann, ich glaube Anfang Oktober, Drochtersen-Assel auf uns. Oder sie kommen zu uns. Wir dürfen wieder zu Hause spielen. Und dann im Finale gegen Blau-Weiß-Lohne oder Oldenburg oder Havelse. Wenn wir das Spiel gewinnen. Aber das, ne, also erstmal warten wir ab, wann das terminiert
wird. Drochtersen-Assel ist ja jetzt auch nicht so ein schöner Name im Pokal.
Nee, absolut nicht. Ja. Aber gut, die letzte Erfahrung war eher eine positive.
Ja. Die Liga-Erfahrung auch.
Die Liga-Erfahrung auch, ganz genau. Und die Liga-Erfahrung für Drochtersen Assel ist auch nicht so gut. Die haben doch bisher, glaube ich, noch keinen Sieg geholt und noch kein Tor geschossen. Also läuft nicht so hart bei denen.
Ja, krass. Das mit dem Sieg wusste ich, das mit dem Tor war mir nicht klar.
Ja, vielleicht ist auch gefährliches Halbwissen, was ich gerade angewendet habe.
Kann ja nicht.
Kann gar nicht sein. Nee, also vielleicht haben die gegen Blau-Weiß Regen gewonnen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, wobei Lohne ja einen guten Saisonstart hatten, hatten wir auch schon gesagt.
Beim Blau-Weiß-Reden gewinnen eigentlich immer nur wir beide, weißt du, hier wegen. Weißt du? Blau-Weiß, komm.
Gut. Kommen wir zum Hannover 96 2-Spiel. Das ist jetzt nicht mehr chronologisch, aber ich habe es jetzt auch mal so bestimmt, dass wir darüber reden. Dann haben wir sozusagen die erste Männermannschaft abgehakt. Das wollen ja wahrscheinlich auch die meisten hören. Und dann kommen wir danach noch zu den Spielen, wo wir ein bisschen weniger zu sagen werden vielleicht. Aber ja, Hannover 96 2.
Ja, was soll man sagen? Also man merkt, dies Jahr Stadt Kaiser schießen. Wir haben uns eingeschossen, ne? Schützenfestmäßig.
Ja.
Also der Haus war sehr angetan. Also auch da, also nur um schon mal grob drüber zu gucken, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber schon einiges.
Ja. Ja. Es ist schwierig. Ich habe so ganz dezente Mannheim-Vibes, Waldhof Mannheim-Vibes. Danach haben wir auch die Mannschaft in höchsten Tönen gelobt und alles. Es ist halt viel positiv gelaufen in diesem Spiel für uns. Es war eine Weiterentwicklung zu sehen.
Definitiv.
Aber so wie es zustande gekommen ist, wird vielleicht ein weiteres Spiel nicht mehr zustande kommen. Aber wir können von Anfang an anfangen. Boah. So. Bäuerchen gemacht, jetzt können wir weiterreden. Also ich fand halt, dass wir, muss ich auch sagen, Hannover 96-2, einen sehr, sehr guten Saisonstart. 3 Siege und eine Niederlage, bevor sie zu uns gekommen sind. Wir halt mit großem Personalproblem. Also Luis Spreckelmeier, der ja auch nicht mitspielen durfte, weil er 4 Spiele Sperre gekriegt hatte, was er schon eine sehr, sehr hohe Strafe für eine erste rote Karte war, für einen 21-Jährigen. Da muss man auch sagen, puh, kann man auch mal vielleicht ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen.
3 hätten gereicht.
3 hätten gereicht. Dann hätte er zwar auch nicht mitspielen dürfen gegen Hannover, aber der erste Mal ist auch in Berufung gegangen. Deswegen hat man auch lange nichts gehört. Aber jetzt ist halt auch noch gegen Oldenburg gesperrt, was halt ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich vermute, aber das ist auch wieder nur Halbwissen, die Art des Fouls hat wahrscheinlich 3 Spiele bekommen. Und dass der Gegenspieler halt verletzt raus musste, hat nochmal 1 Bonus bekommen sozusagen. Und das ist aber völlig, also das ist einfach viel zu krass. Gerade halt erstes Vergehen, wie gesagt, junger Spieler und 4 Spiele, da 3 hätte es getan. Vollkommen richtig. Ich hatte auch gesagt, 2 halt für grobes V-Spiel und eine halt für vielleicht viel Verletzung, wenn man das so rechnet. Ich weiß es halt nicht. Aber das Einzige, wie ich mir das noch erklären kann mit 4, dass man 3 plus 1 gerechnet hat. Aber gut. Bruno Soares auch nicht dabei. Jetzt durfte er, musste er auf der Bank Platz nehmen und Pause machen. War auf der Bank nicht Platz nehmen, aber
Tribüne, war gesperrt. Auf der Tribüne war dabei.
Tribüne war dabei, genau. Später, glaube ich, auch auf dem Rasen, auf dem heiligen Rasen mit der Mannschaft. Und ja, aber wir haben uns für eine etwas offensivere Spielweise entschieden. Also wir haben wieder mit Dreierkette gespielt, aber diesmal nur mit einem klaren Sechser. Und jetzt mit 2, ja, ich würde sagen, so eine Art 3-1, 4-2, so eine Art. Also wir spielen so 3-5-2, aber halt jetzt mit etwas offensiveren Verteilung, also gerade ein Last Bit, der heute sein Startelf-Debüt hatte, war für mich schon klar, okay, wir gehen hier das Ding ein bisschen offensiver an und das fand ich schon sehr mutig, ne? Also gerade gegen Hannover, die spielerisch wahrscheinlich mit die Besten sind in der Regionalliga Nord und dann halt auch noch einen guten Saisonstart hatten, also die mit wahrscheinlich gut Selbstvertrauen hier ankommen, dass man die dann halt versucht so anzulaufen und hat gut funktioniert, ja. Also gerade das 1-0 war unfassbar geil herausgespielt. Also da muss man sagen, das könnte ich mir vorstellen, dass man das in so einer Woche Trainingszeit schon mitgibt, so wie man so, dass man das Spiel so halt nach vorne treibt. Also schöner langer Ball auf außen in Lauf, in die Mitte gelegt und dann zurückgelegt, wenn das so geplant war. Würde ich mal sagen, dass da Hannover dann immer nur zweiter Sieger war. Das war nicht nur Glück, das war auf jeden Fall auch Trainingsleistung. Tipp ich mal so. Und Christopher Schepp, der jetzt auch sein erstes Tor machen durfte und später auch noch sein zweites, ist jetzt auch in Meppen angekommen. Und ich glaube, die Vorlage kam auch von Spit. Also der hat mir auch richtig gut gefallen in dem Spiel. Hat ja auch das 2-0 gemacht mit freundlicher Mithilfe des Torwarts. Aber insgesamt würde ich schon sagen, ja, es war ein Spiel, eine Weiterentwicklung zu Jedlo. Aber ich glaube halt, dass da noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial ist und wenn es blöd gelaufen wäre in diesem Spiel, hätten wir das definitiv auch noch verlieren können. Ne? Also, dass dann halt der Torwart so einen schlechten Tag hatte, die rote Karte und das halt für uns, dass wir auch immer die Tore jetzt getroffen haben und nicht immer nur an der Chancenwertung verzweifelt sind, das war halt schon alles Sachen.
Naja, du musst schon, also ich finde schon, man hat gemerkt irgendwie, dass von Tor zu Tor das Überwasser da war, mehr und mehr für den SV.
Ja.
Und ich habe es zu dir, glaube ich, auch noch gesagt, wenn wir hier noch irgendwann das 3-0 schießen, dann wird er den noch zum Schützenfest. Also dann schießen wir die in Grund und Boden. Das Gefühl hatte ich ganz deutlich. Die wurden halt immer unruhiger, nervöser, ganz klar. Ich meine, nun triffst du auf SV Meppen, die halt einen richtig schlechten Saisonstart hatten, die jetzt Trainerprobleme hatten, wie auch immer. Und du kommst halt, als genau wie du gesagt hast, schon eigentlich gestählter. Und
vielleicht auch müde so ein bisschen nach dem Mittwochspiel. Die haben ja Mittwoch nicht gespielt.
Gestählter Liga-Teilnehmer an. Und kannst eigentlich komplett sauber aufspielen und denken, das sind locker 3 Punkte, die du mit nach Hause nimmst. Und kriegst dann eine Rübe nach der anderen erstmal reingesenkt. Das verunsichert dich natürlich sehr.
Ja.
Wenn auch ja nicht in letzter Konsequenz komplett, denn es kam ja dann erstmal zum Anschlusstreffer zumindest.
Ja, also 2-0 erstmal. Also ich wollte auch sagen, dass die Anfangsphase auch wieder dem Gast gehörte. Da haben sie auch ein bisschen mehr, würde man vielleicht sagen, bis zum 1-0 waren die auch ein bisschen stärker. Würdest du nicht sagen?
Mag wohl sein, aber also weißt du, wenn ich das jetzt halt vergleiche mit der Anfangszeit von Jedlo 2, dann war diese Überlegenheit definitiv nicht so stark da.
Ja, okay. Ja, das mag vielleicht sein, ja. Stimmt. Gut, aber 2-0, bevor wir zum 2-1 kommen, erstmal 2-0, das hatte ich ja gerade kurz angehakt, aber das muss man ja auch mal eben sagen, wie es entstanden ist. Also auch langer Ball nach vorne auf Spit, der dann, ja, Also der Torwart ist rausgekommen, aber auch nicht ganz, ist dann aber, wollte auch noch außerhalb seines Strafraums dann irgendwie auch noch zum Ball hin, obwohl ein Verteidiger da war, Spitt hat dann halt den langen Ball ins Tor geschoben. Und ja, muss man einfach sagen, Riesentorwartfehler, aber nehmen wir gerne mit. Und Spitt gönne ich das auf jeden Fall auch, der, ja.
Ja, Spitt kann man das auf jeden Fall gönnen auch. Also jetzt, da hat er schon sich quasi im Vorfeld belohnt für ein Megaspiel. Er hat ja unfassbar viele Meter gemacht,
ja,
gute Bälle geholt, gute Bälle auch gespielt.
Gefühlt war er überall auf dem Platz.
Ne? Er ist so eine Art Granatowski auch. So, wenn man an Granat denkt, dann denken sie auch ja, so ein Kampfschwein. Und den haben wir jetzt mit Laspit auch wieder. Und jetzt hat er in seinem ersten Spiel von Anfang an auch getroffen.
Stark. Ja, und was mich ein bisschen interessieren würde, ich meine, Hannover hat eine, ich sag mal, eine unfassbar hohe Tor- und auch Gegentorquote gehabt vor dem Spiel schon. Mhm. Ob das der Plan war, dass man sich da auf so einen offenen Schlagabtausch einlassen möchte, ob man gesehen hat, oh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, aber vorher, ich wusste, dass die 14-14 Tore jetzt haben.
Okay. Achso, jetzt, okay.
Ne, jetzt haben. Das heißt, sie hatten vorher, also warum 12-9?
Ja.
Also, und das ist in 4 Spielen ja schon. Also, das heißt, sie haben im Schnitt im Spiel halt 4 Tore gemacht.
Mhm.
Das ist schon viel.
Ja, ja, ja.
Und ob man da gedacht hat, komm, wir lassen uns darauf ein, auf diesen offenen Schlagabtausch, finde ich auf jeden Fall, oder fände ich auf jeden Fall mutig. Aber gut, vielleicht hat man halt gesehen, dass sie defensiv ein bisschen Probleme haben könnten. Und hat dann entsprechend ja so auch gespielt auf jeden Fall. Ja. Man ist so aufgetreten, dass man wirklich sagte, wir haben halt richtig Bock auf Tore.
Und Hannover meinst du jetzt, hat das
gedacht? Nee, wir. Ach, okay. Also wir sind so aufgetreten, als ja, wollen wir einen Sturmlauf starten.
Ja, ja.
Ich sag mal, das ist jetzt eigentlich nicht so, wo ich denke, gerade, wie gesagt, so einer jungen Mannschaft dann auch defensiv, ich sag mal, angeschlagen, was die Personaldecke angeht durch die Sperren. Mhm. Ist das schon eine mutige Art, ins Spiel zu gehen,
ja,
wenn das dann der Plan war. Aber wie gesagt, bei der Aufstellung mit klaren 2 Stürmern und Spitt definitiv auch ja, mindestens eine hängende Spitze, wenn sie ein ganz klarer offensiver Mann auch.
Ja.
Also das ist schon, war schon mutig.
Ja,
aber
ja, ja,
muss man auch sagen, es hat sich auf jeden Fall ausbezahlt, weil wir haben
richtig,
bis zu dem, ich würde sogar fast sagen, um jetzt nochmal ein bisschen vorzuspringen, bis zur zweiten Hälfte, also in der ersten Hälfte Hannover echt fast gar keine Luft zum Atmen.
Genau.
Klar, wir haben den ein Tor, da wir jetzt dann zum zweiten springen können, so ein bisschen selbst mit aufgelegt durch eine Ecke, wo ja vielleicht die Abstimmung zwischen Schmidt und Marek im Speziellen vielleicht nicht ganz da war, wo man so ein bisschen in der Wiederholung sah, dass Schmidt sich ein-, zweimal überlegt hat, gehe ich raus, und er hätte rausgemusst und sich dann dagegen entschieden hat, weil Marek halt eigentlich gut stand, auch zum Ball hochging und den Ball halt unterspringt und der Ball dann an einen Hannover geht, der ihn dann leicht einschieben kann.
Ja.
Also aus 3 oder 4 Metern. Da muss man ja schon sagen, aus der Distanz darf da keiner rankommen. Da muss der Torwart ihn einfach haben. Gut, da haben wir Hannover so ein bisschen am Leben gehalten. Aber ansonsten hatte Hannover in der ersten Halbzeit, finde ich, wenig, sehr wenig.
Nee, ich finde halt auch tatsächlich,
dass wir halt 0, ja, genau,
dass wir halt trotz des 2-0 einfach weiter offensiven Fußball gespielt haben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist auch was ich hier auch immer wieder gesagt habe. Wenn wir attackieren spielen, dann stehen wir meistens besser da, als wenn wir irgendwann sagen, so, und jetzt ziehen wir uns zurück und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja.
Ich meine, diese Luft war ja am Ende des Tages dann eh nicht da, weil das 2-1 gefallen ist. Da war klar, du musst offensiv hier weitermachen, weil auf die Gefahr, ein 2-2 zu kassieren, willst du dich irgendwie nicht einlassen, denn dafür ist Hannover irgendwie dann zumindest in einem Kopf zu stark. Also du weißt, dass da ein starker Gegner auf dem Platz steht. Und du weißt auch nicht, wann er wo noch welche Reserven abrufen kann.
Ja. Und wir haben ja auch
aber genau wie du gesagt hast, da war halt erstmal in der ersten Halbzeit, war ansonsten außer diesem Lucky Punch von Hannover eigentlich nicht viel zu holen für die.
Wir haben ja auch direkt danach nochmal, ja, sag mal erstmal personell sind wir in Führung gegangen. Weil danach direkt, das war glaube ich direkt die nächste
Szene. Die nächste Aktion, ja.
Auch wieder ein langer Ball, der irgendwie durchrutscht.
Auf Marek,
wo dann ich wollte gerade Jeteloa sagen, aber ein Hannoveraner mit dem Laufduell mit Marek ihn ganz klar am Trikot zieht,
ja,
und ja, vollkommen logische rote Karte, ganz klare Notbremse.
Jo.
Und Marek den Freischuss dann fast direkt auch
ausnutzt.
Ja, auch auf der Anzeigetafel
verzeichnet,
genau. Aber ihn leider nur an den Außenpfosten setzt.
Ich habe es im Stadion auch gesagt, schieß einfach volles Wumms in die Torwartecke. Der Torwart regelt schon. Das habe ich so gedacht. Also das ist einfach so, der war so unsicher, da das hätte schon klappen können, aber er hat versucht, um die Mauer rumzuzirkeln, dann an den Außenpfosten leider, aber trotzdem guter Freistoß. Hätte definitiv reingehen können. Das ist jetzt schon der zweite Standard, der an Aluminium scheitert. Also auch Thiago Reinhardt beim Spiel gegen Bremer SV. Also ich sag mal, Freistöße können wir dann vielleicht doch schon etwas besser, aber Ecken waren immer noch nicht so gut.
Wobei da auch schon, finde ich, ein deutlicher Pluspunkt war. Also da sind viele Ecken, die gut in den Strafraum gekommen sind. Gut, wir haben,
ich glaube, eine, oder? Kann ich mich erinnern. Das war vielleicht die tatsächlich nicht so schlecht. Aber ja, kann auch sein, dass
es mehr. Also ich meine, gedacht zum Ude, kommt gar nicht so schlecht. Ah, schade. Okay. Dass das öfter mal vorkam, aber gut.
Ja, mag sein. Müssen wir vielleicht noch mal schauen. Eine Sache noch, die ich noch ansprechen wollte, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen. Torwartproblem. Ja, lass uns
erst noch, bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, können wir noch das 3-1 erstmal ansprechen. Hatten wir das schon?
Nee, 3-1 hatten wir noch nicht. Nee. Ich habe kurz überlegt, ob das noch in der zweiten Halbzeit war. Nee, du hast recht, das war noch in der ersten Halbzeit. Aber bevor wir zum 3-1 kommen, würde ich trotzdem dann nochmal, weil sonst müssen wir wieder zurückspringen, weil auf das 2-1 halt noch. Bennett Schmidt, jetzt halt schon in einigen Spielen ein paar Unsicherheiten gehabt. Torwartproblem, ja oder nein?
Ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Also, Torwartproblem ist ein bisschen vielleicht zu hart gesagt. Er hat noch ein bisschen Nachholbedarf, oder? Mhm. Der braucht halt noch ein bisschen, um sich komplett einzufinden auf seinem neuen Grund und Boden.
Ja.
Ist ein guter Mann, der ist agil, der hechtet hin und her, wie so ein sanftes Kätzchen. Mhm. Das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut. Ab und zu hat er halt noch so einen Ausriss drin. Aber wenn ich mich halt an die Anfänge von Erik erinnere, dann sah das halt zu der Zeit auch nicht so viel anders auf dem Platz aus bei uns beim SV. Mhm. Der hat halt seine Souveränität durch ständiges im Tor stehen erlangt.
Genau.
Anders wird er es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Auch wenn, fair und ehrlich gesagt, bei Jeddelo, bei dem Pokalspiel, ich noch gedacht habe, 89. Minute, jetzt eben Domaschke wäre vielleicht noch eine Option, muss ich sagen. Aber ja. Nichtsdestotrotz will ich ihn da weiter im Tor stehen sehen. Der bahnt sich seinen Weg schon, beziehungsweise seinen Stand.
Ja, würde ich auch so sagen. Weil gerade, ich meine, auf der Linie ist er klasse. Da hat er uns gegen Drochtersen die Punkte gerettet und hat er jetzt auch immer mal wieder gezeigt, dass er da ein richtig guter ist.
Ja, ja, zweimal hat aber auch einen Mitspieler für ihn
diese
Aufgabe schon übernommen in dieser Saison.
Ja, stimmt.
Aber da wo er die Schwächen noch hat, würde ich sagen, ist ganz klar im Thema Strafraumbeherrschung, wie jetzt auch bei der Ecke. Und ich glaube, das lernst du wirklich nur im Spiel. Also klar, gut, weil Standards ist vielleicht nochmal ein bisschen anderer Punkt, aber das kannst du, glaube ich, schwer trainieren, diese Szenen. Wann komme ich raus, wann muss ich wo rauskommen und wie. Und deswegen würde ich sagen, also auf der Linie ist er ein absolut guter Mann. Und ich glaube, diese Strafraumbeherrschung,
ja,
die muss er sich halt in den Spielen holen.
Ist halt auch erst 23, der Junge, ne?
Ich gehe davon aus, dass er das auch machen wird.
Also denke ich auch. Ich würde auch sagen, man muss ihm auf jeden Fall die Chance geben, mindestens bis zur Winterpause. Vielleicht kann man da nochmal gucken, ob er sich weiterentwickelt hat oder nicht. Aber eigentlich müsste man sagen...
Hat er nicht die 1?
Ja.
Ja, toi, 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 dass es bis zur Winterpause durchhält.
Die verfluchte 1, genau. Das, bei uns ist die 1 ja eigentlich nie im Tor. Das ist wirklich so, seit der, wahrscheinlich auch schon... Ich weiß nicht, was hat Benny Gommert dann nicht für eine
Nummer? Ja, das ist eine gute Frage.
Ja, ich glaube auch nicht, oder hat er die 1? Aber gut, vielleicht ist danach, vielleicht ist er auch nur ein Drittliga-Fluch, ne? Muss man mal schauen. Danach war es halt dann vorbei mit der 1 als Stammtorhüter. Oder zumindest gab es dann schwere Verletzungen oder halt dann doch wieder zurückkehrenden Domaschke, wie auch immer. Aber das, ich glaube, Erik hatte auch mal in einem Interview gesagt, als dann halt er zu seiner Rolle als Torwarttrainer befragt wurde und dann halt auch, ob er dann mal wieder ins Tor gehen möchte. Und da sagt er, da muss schon wirklich viel passieren, wenn dass ich ins Tor zurückkehre. Seine neue Rolle, das ist seine neue Berufung auch. Und da sieht er sich jetzt auch. Und deswegen, ich würde Bennett Schmidt da auch noch das Vertrauen geben, wie gesagt, auch bis zur Winterpause. Und wenn da halt, ich sag mal, bis jetzt hat er einen Torwartfehler, würde ich sagen, der zum Tor geführt hat, zum Gegentor geführt hat. Kann jetzt auch mal passieren. Auch die eine oder andere Ecke ist mit Sicherheit auch mal Erik oder Hasi oder Gies oder wem auch immer noch mal durchgerutscht und so. Und
das, nein, alle fehlerfrei.
Alle fehlerfrei, ganz genau. Nee, deswegen, also da, ist es eigentlich noch zu früh, um jetzt zu sagen, wir müssen da nochmal nachverpflichten. Ich würde da wirklich sagen,
das will, er darf also sich, daran würde ich im Augenblick noch überhaupt nicht denken.
Nee, aber oder halt zu sagen, es muss Erik ins Tor oder Pünd. Pünd wäre natürlich auch eine interessante Personalie, der mit 19 Jahren dann ins Tor geht. Aber ehrlich gesagt sehe ich Pünd noch vor Erik. Also wenn sich jemand verletzt.
Glaube ich auch. Erik ist wirklich, wenn sich einer verletzt, der noch eine rote Karte kriegt, dann genau. Vielleicht. Aber sowas, ich sehe Erik auch.
Ich glaube zwar, dass Erik auch noch Regionalliga kann, so ist es nicht, aber wir müssen auch mal auf die Jugend setzen.
Nicht verlernt haben, das steht außer Frage.
Und der trainiert ja auch immer.
Irgendwann muss man den Generationswechsel einleiten. Und ich meine, wenn wir schon so einen klaren Schnitt machen, dann muss man jetzt auch sagen, das
Vertrauen ausschenken.
Genau, du stehst jetzt bei uns im Tor und gut, wenn das dann mal, und wenn es dann auch irgendwann mal Punkte kostet, ja Gott, dann ist das halt so, das passiert.
Ja.
Ich meine, das ist bei Stürmern so, wenn die das Ding vorne nicht treffen, dann kosten die auch de facto Punkte. Und da wird man auch nicht direkt sagen, ja, hier raus und einen neuen Stürmer holen.
Sehe ich
also das ist das, da muss man einfach durch. Und wie gesagt, dazu hat er ja auch zumindest auf einer Linie gute Leistung oder gute Ansätze gezeigt. Ich denke, das wird
so passen. Ja, gut, dann sind wir jetzt zu dem gekommen, was du noch wolltest. Kommen wir noch eben zu dem, was Lutz wollte, nämlich das 3-1 vor der Halbzeit.
Das 3-1 vor der Halbzeit.
44. Minute tatsächlich.
Ja. Genau. Also, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Marek war es, der schießt. Abpraller, nochmal Marek.
Ich glaube, Split war es. Ach, Split sei schon. Shep. Ich glaube, Christopher Shep war es.
Okay.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Die einzige Aktion, wo der Torwart gut aussah.
Genau. Schuss gehalten, Schuss Abpraller oder umgekehrt.
Ja.
Und dann geht der Ball irgendwie quasi raus auf Haritonov, der dann, weiß gar nicht, locker.
Humorlos.
Der den dann genau.
Reinhämmert.
Hämmert.
Genau. Ja, Haritonov, der ja auch ein bisschen Schelte abgekriegt hat, weil er bei Gegentoren auch nicht so gut aussah, hat jetzt
oder bei Elfmetern.
Tor. Was? Oder
bei Elfmetern.
Ja, genau. Ja, das ist das. Ja, deswegen, also da sind wir auch gegönnt. Ich vermute mal, nach seinem Foto auf der Anzeigetafel wurde ein begnadeter Dartspieler. Hat jetzt auch mal quasi in die Triple 20 getroffen und durfte sich zum 3-1 in der 44. Minute dann auf der Anzeigetafel verewigen. Und so ging man dann halt in die Pause. Mit einem Mann mehr, mit zwei Toren Vorsprung.
Eigentlich dachte man, okay, so ein bisschen wie gegen Jedelo, da sollte eigentlich nichts anbrechen. Und dann kam Hannover aus einmal ganz gut aus der Halbzeitpause, leider.
Ja. Dann gucken, wann das Tor nochmal gefallen ist. Das ist ja, glaube ich, aber auch. Ich glaube nämlich, dass wir noch ein bisschen. 54.
Ich habe gerade vor mir.
Gut, ich hatte ein bisschen später gedacht noch, aber ja.
Also es hat sich angedeutet, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Hannover ist, wie gesagt, gut aus der Halbzeit gekommen und hat auch. Ich sag mal so, ob sie jetzt viel besser waren, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall waren wir nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit. Und man hat auf jeden Fall nicht gesehen, dass wir auch noch einen Mann mehr waren. Und das war schon ein bisschen so, dachte ich, warum? Was ist da passiert?
Ja, Hannover hat auch gewechselt. Wir haben auch noch gewechselt. Wir haben Dani Benkel mit reingenommen für Jonathan Wensing. Auch noch eine Personalie, über die wir gleich sprechen werden. Hannover hat gewechselt. Ich weiß nicht, ob die umgestellt haben im System, aber ja, das stimmt schon.
Also die werden auf jeden Fall, denke ich, da nochmal sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, wenn sie jetzt einmal weniger, was machen wir jetzt? Also die werden dann quasi ihren Matchplan oder ihre Spielweise
dementsprechend
auch angepasst haben, denke ich.
Die Frage, wie viel musste man überhaupt anpassen? Weil ich meine, die müssen jetzt mehr kommen, wahrscheinlich dann mehr auf ihre Offensive gesetzt und es war ja in der Defensive einer weniger. Vielleicht war das jetzt auch gar nicht so umstellen nötig und unser Spiel hat sich in dem Sinne halt nicht so geändert, sondern dass die einfach nur wütend angelaufen sind und dann kann halt mal ein Tor fallen. Würde ich mal so vermuten.
Ja, aber trotzdem, ich sag mal, schon gesagt, man hatte eigentlich das Spiel komplett im Griff in der ersten Halbzeit und dann hat man es 10 Minuten lang nicht im Griff gehabt.
Ja.
Zumindest bis zum Tor. Und
15 Minuten des Todes.
Ja, stimmt schon.
Also aber muss man auch sagen, man ist halt nach dem Tor nicht unsicher geworden. Man hat sich nicht groß verunsichern lassen, sondern man hat danach dann irgendwie den Spielfluss wiedergefunden. Vielleicht hat Hannover dann auch irgendwie gedacht, so, jetzt sind wir nah dran, jetzt müssen wir irgendwie oder jetzt steht es wieder auf Messerschneide. Auf jeden Fall sind wir dann wieder klar dominanter geworden und haben das Spiel wieder an uns, mehr und mehr an uns gerissen,
würde ich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob vor dem 4:2 noch wir richtig gute oder großartige Chancen hatten. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass das Tor von Benke halt auch wieder ein Geschenk vom Torwart war. Also der hatte eigentlich relativ freie Schussbahn und ich würde auch vermuten Sicht, also zumindest Torwart dann. Und der Ball prallt von ihm dann ins andere Eck quasi ab. Und ja, dann war es bei dem 4-2 in der 83. Minute, dann war das Spiel auf jeden Fall dicht.
Also Benke hat große Chancen, erinnere ich mich jetzt spontan auch nicht, ehrlich gesagt. Aber zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass da Hannover drauf und dran wäre, jetzt noch ein Tor zu schießen, wie es halt in den 10 Minuten vorher war. Da hatte ich schon das Gefühl, oh, also da kann ein Tor für Hannover fallen. Das Gefühl war danach, klar, kann immer passieren, ja. Aber die große Sorge war irgendwie nicht da, weil Hannover, wie gesagt, keine Angriffe auch mehr gefahren hatte.
Ich meine, da muss man auch, glaube ich, sagen, da läuft die Zeit dann für uns. Ne? Je länger das Spiel andauert, ja, desto besser ist es für uns, die wir gegen 11 Mann anlaufen müssen, 10 Mann anlaufen müssen. Mhm.
Ja, stimmt schon. Ja, Daniel Benke, der auch das am 5:2 beteiligt war, und zwar von, hat das Tor von Chapman vorgelegt.
Auch wunderschön.
Schön, super, ja, perfekt, geiler Pass, also wirklich auch. Benke ist auch so jemand, der jetzt davon profitiert, auch mal ein bisschen verletzungsfrei zu sein. Und jetzt auch, ich würde mal tippen, für die erste Mannschaft komplett eingeplant ist. Und ich gehe davon aus, dass wir den spätestens in der Winterpause als Stammkraft sehen werden. Bin noch nicht 100% sicher, ich sehe ihn eigentlich eher als Außenspieler, aber ist für Wensing reingekommen. Hat auch mehr im Zentrum gespielt, ich bin mal gespannt, ob er das auch kann. Aber ja, den Pass, den er auf Shep durchgesteckt hat, der war schon richtig stark. Ist halt auch am Fuß, ich weiß nicht, wo sagte das nochmal jemand? Was bei der Zoten, wo er gesagt hat, der Mann ist am Fuß besser als quasi die letzten Jahre in Meppen.
Kann auch im Forum gewesen sein.
Kann auch im Forum gewesen sein, will ich auch nicht ausschließen. Aber ja, deswegen das. Daniel Benke, wenn er fit bleibt, dann werden wir noch viel Spaß an ihm haben, wenn man so schön sagt. Ja, und dann war es 5:2. Und es gab gute Laune im Stadion tatsächlich. Das wollte ich auch sagen. Gefühlt war unsere stärkste Phase immer, wenn das Wetter beschissener war. Immer als es angefangen hat zu regnen, da wurde Hannover schlechter und wir besser, hatte ich so das Gefühl. Ja, deswegen, da war noch gute Laune, gute Stimmung, 4:2 gewonnen, so ein richtig schöner Befreiungsschlag. Und ja, kam mit Arbeit. Ja. Vor Oldenburg, Platz 9 in der Liga, ist nach zwei Niederlagen, in zwei knappen Niederlagen, mal so ein schönes Schützenfest, dass
ja, macht dass man gut, auch, ja, dass besonders man so in die Pause auch, geht man, quasi. Ja, und besonders auch, dass man, genau, erstmal das mit der Pause, aber dass man auch, daran hat es ja gehapert, ich meine, vorher nur ein Tor in drei Ligaspielen, dass man es jetzt gezeigt hat, auch sich selber gezeigt hat, geht.
Also ein Tor aus dem Spiel heraus.
Wir können Tore schießen.
Ja, genau.
Und das war schon nicht so unwichtig, würde ich sagen. Weil es ja auch wirklich wunderschön herausgespielte Tore waren zum 3. Klar, der Torwart hat auch seinen Anteil dran gehabt, aber sag mal so, gerade die Vorlage von Benke, so wie wir die Eigenvorlage von Marek gelobt haben.
Ja.
Also so Eigenvorlage. Kann man das von Benke auch nur noch mal betonen, wie stark dieser Pass war.
Ja. Und wer das Spiel jetzt nicht im Stadion verfolgt hat und sich dann geärgert hat, dass er nur Tonspur gekriegt hat und nicht mehr das Spiel gesehen hat, der kann jetzt vielleicht mal auf den SV Meppen-Account gehen und da sich die Highlights angucken, auch mit Bild. Oder das Spiel gibt es auch bei nordfv.tv, glaube ich, auch noch in Gänze jetzt,
ja,
als Real Life. Und zwar nicht über das Signal quasi, was auf der einen Tribüne hängt, sondern von der neuen aus. Das ist nämlich, vermute ich mal, einfach das, was Jens Robben aufgenommen hat, um die Spiele zu analysieren. Und das durfte der SV Meppen bereitstellen. Das finde ich auch eine coole Sache.
Kommentare,
aber ja,
trotzdem. Also
man kann auch nur hoffen, dass die Zuschauer dann daraus gelernt haben. Und sofern es ihnen möglich ist, das nächste Mal die Hensch-Arena aussuchen.
Ich war da.
Ja, ich war tatsächlich da, ja. Das letzte Spiel haben wir schon gesagt, war gegen Dresden, von daher.
Ja, ich hab sowas live im Stadion und einen ganz guten Schnitt aktuell.
Ja, von daher ist es dann auch okay. Ja. Dann
ich hoffe, dass die
Sonntag
fortführen können.
Auch, ja. Auch beim letzten Spiel gegen Dresden war halt Adipur im Stadion.
Naja, siehst du, da haben wir auch die Verbindung.
Da wurde ihm abgesagt damals.
Ja, wirklich.
auch vor laufenden Kameras.
Der Riesen, der kommt erst irgendwann Ende August wieder vor, brauchen wir dich nicht. Ja, okay.
Genau so war das kommuniziert worden, da habe ich auch so in Erinnerung.
Genau, damals haben wir, aber lassen wir das Thema bleiben. Ja. Yes. So. Gut, kommen wir zur Jugend.
Jugend, U19, können wir gerne drüber reden.
Also ja, du wolltest noch chronologisch
bleiben. Ja, okay, dann bleiben wir chronologisch. Aber ist das denn überhaupt chronologisch? Ich glaube, dann passt, dann ist.
Also ich sag mal, du hast die Herren, die
Männer habe ich vorgezogen.
Die Männer vorgezogen, aber.
U19, aber dann können
wir von den restlichen drei Spielen bleiben wir chronologisch und sind dann.
Von denen können wir zumindest, also da, der Lutz und ich haben die U19 gesehen, du ja leider nicht, Tobi. Deswegen machen wir das dann auch nur so etwas kürzer zusammengefasst. Es war insgesamt ein interessantes Spiel, fand ich. Also
Meppen war auch über Großteil ein gutes Spiel, fand ich.
Fand ich auch, ja. Also, ja. Meppen in der A-Jugend-Bundesliga, die es in der Form scheinbar nächste Saison nicht mehr gibt, weil da NLZs dann irgendwie zusammen. Nee, wie war das nochmal? Also die Ligen werden irgendwie zusammengelegt und dann wird es eine NLZ-Liga geben, eine Nachwuchsliga. Und da ist man als SV Meppen dann wahrscheinlich auch gesetzt. Oder, aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen, ich weiß es nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Spiel geguckt haben, bin ich noch davon ausgegangen, das werden wichtige Spiele für den Klassenerhalt sein. Weil Hansa Rostock auf dem letzten Platz und 0 Punkten da stand und wir Vorletzter oder Drittletzter mit einem Punkt da saßen. Und dann dachte man sich schon, alles klar, wenn du hier nicht absteigen möchtest, musst du das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und von Anfang an hat man eigentlich das Gefühl, dass der SV Meppen da auch so reingeht und hat sich das eigentlich auch wirklich so gut erspielt. Also die erste Chance hatte zwar Rostock mit einem Lattenschuss, aber insgesamt hat Meppen wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch Armin Muja, den wir vielleicht kennen, weil er gegen Bremer SV ein paar Minuten gespielt hat und sich dann verletzt hat. Aber er ist jetzt wieder fit und hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Und war sehr quirlig, hat viel Spiel kreieren können, war in jeden Zweikampf sich reingeworfen gefühlt. Und hat wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht und wir hatten auch ein gutes Spiel, hatte immer das Gefühl, dass das, was wir gezeigt haben, sehr gut einstudiert war, gute Angriffe gefahren und so ging man dann auch 1-0 in Führung gegen Ende der ersten Halbzeit und hat Rostock eigentlich immer gut eingeschnürt. Was Rostock so gemacht hat, war, konnte man immer gut wegverteidigen, fand ich.
Ja, du hast es im Spiel so gut gesagt, dass Rostock defensiv in den Zweikämpfen gut drin ist, aber offensiv halt nicht. Hm. Und wir halt defensiv gut drin waren und offensiv auch. Genau. Dass wir deswegen halt so ein bisschen das Chance Plus, abgesehen von dem Latten-Ding halt, unserer Seite hatten.
Ja, wir hatten ja auch noch einen Lattenschutz, glaube ich, oder einen
anonymen. Ja, der kam, glaube ich, ein bisschen später.
Kam, glaube ich, später. Ist okay, gut.
Aber ja. Egal, auf jeden Fall war es, ja, sind wir folgerichtig und verdient mit 1-0 in Führung gegangen.
Ja, ein Tor nach Ecke, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch nach Ecke auf den zweiten Pfosten zurückgelegt und in die Mitte zurückgeköpft und Malte zum Dick, auch einer von zwei Brüdern im U19-Team, hat dann das Ding stark über die Linie gedrückt und gefiel mir richtig gut. Also die schöne Eckenvariante, 1-0 in Führung gegangen, 40. Minute, so um den Dreh müsste es gewesen sein, das war schon richtig gut. Ja, sah einstudiert aus, genau. Wie so viele Angriffe, ehrlich gesagt auch. Also da merkt man auch, U19 ist ja immer so das Ding, hast ja viele Abgänge, die dann ja nicht mehr U19 sind und zu alt sind. Und deswegen ist das immer so ein bisschen Glücksspiel, ob du halt noch ein Jahr später noch ein genauso gutes Team hast wie das Jahr davor. Aber ein paar Spieler, erinnere ich mich zumindest auch dran, waren immer noch da. Und deswegen das war schon richtig gut. Allerdings, nach dem 1-0 hat man Meppen so ein bisschen angemerkt, dass das, was du meinst, Tobi, was du gegen Hannover 2 nicht gemerkt hast, dass man sagte, 1-0, da machen wir, das stellen wir uns jetzt hinten rein und versuchen das dann in die Pause zu retten. Das hatte ich halt bei der U19 so ein bisschen im Gefühl, dass das halt so war. Ich meine, gut, es war auch schon spät, es war in der 40. Minute, wie ich gesagt, und dann wollte man unbedingt in die Halbzeitpause. Und dann hatte man keine guten Defensiv-Zweikämpfe mehr und somit ist Rostock, oder auch keine guten Offensiv-Zweikämpfe mehr, und somit ist Rostock immer besser ins Spiel gekommen und hat in der 44. Minute auch nach Ecke, dann etwas glücklich, weil unsere Defensive ein bisschen schlechter aussah. Das Ding dann zum 1-1 gemacht und dann ging man mit 1-1 in die Kabine, anstatt mit 1-0. Und das war ein bisschen ärgerlich, weil du halt eigentlich besser warst, aber dann halt dich zum Schluss hast ja irgendwie einlullen lassen oder warst halt nicht mehr so konsequent im Angreifen des Balls. Ja, und so ging es dann halt aus der Kabine raus, dass wir, glaube, die ersten paar Minuten noch etwas stärker waren. Aber ja, dann Rostock immer stärker wurde. Also auch wirklich im Laufe des Spiels konnte man immer sehen, ich sag mal, ab Minute, weiß ich nicht. Also die sind noch 2-1 in Führung gegangen. Gehen wir lieber chronologisch weiter. Das war so ein langer Ball über den Torwart drüber. Sah auch ein bisschen unglücklich aus, aber die ganze Entstehung war halt nicht so geil. Das war, glaube ich, 3 Minuten nach
Halbzeit. Ja, das war ganz kurz.
Genau, stimmt. Da hatten wir, glaube ich, noch eine gute Chance. So ein
bisschen wie das Tor gegen Drochtersen von uns.
Ja.
Tor hat ein bisschen weit vorm Tor.
Ja, nicht aus 50, sondern aus 35 Metern vielleicht, aber ja, genau.
Ja,
stimmt. Aber wir hatten davor
auch Strafraum, auch Mittel.
Ja,
Mittellinie, Nähe zumindest. Ja. War mehr von außen, nicht so zentral, aber.
Ja, gut, stimmt.
Ja, er haut dann halt drüber und. Ja, es war so ein bisschen so, ich glaube, unser Torwart ist noch zurückgeeilt, war, glaube ich, auch noch dran,
ja.
Hat ihn dann aber nicht
klären können,
ja. Ja, rausgefaustet gekriegt, sondern ja, so ein bisschen mit Drall ist der Ball dann noch über die Linie gekullert dann. Und ja gut, das kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es jetzt verdient war in der Halbzeit noch nicht. Ja. Also im gesamten Spielverlauf würde ich sagen noch nicht, aber...
Ich würde sagen, Meppen wurde danach ein bisschen stärker. Man hat ja gemerkt, genau. Wir müssen wieder mehr fürs Tor tun. Und nach dem 2-2, da hat man dann eher gemerkt, dass das dann irgendwie ein Bruch im Spiel war. Also irgendwie fehlte dann auch so, ja, man ist nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Man war relativ, hat sich immer hinten reindrängen lassen. Viele Fehlpässe gab es dann auch. Aber das 2-2, können wir jetzt nochmal sagen, auch ein langer Ball aus der eigenen Abwehr. Vorne in 16er quasi rein, also richtig, richtig stark und dann auch schön den Gegenspieler aussteigen lassen. Also Mathis Meiering eingewechselt worden in der Halbzeitpause, hat auch ein gutes Spiel gemacht, obwohl ja zum Schluss dann halt in der Abwehr nicht mehr viel ging, aber das Tor auch gut vorgelegt und Wilko Doktor, wenn ich ihn richtig ausspreche, macht dann das 2-2. Das war zu dem Zeitpunkt verdient.
Man hätte auch schon vorher treffen können, also ja. Man hat sich gute Chancen erspielt, war auch nicht nur einmal relativ frei vorm Tor oder ich sag mal in guter Schussposition, wo man den Ball dann nicht im Tor unterbringen konnte, sei es, weil der Torwart gehalten hat oder man halt verzogen hat leider. Also man hat sich das 2-2 auf jeden Fall klar und gut erspielt und es war zu dem Zeitpunkt auch verdient, genau. Ja. Und wie du schon sagtest, leider hat man danach aus irgendeinem Grund das Spiel wieder aus Hand gegeben und hat Rostock einfach spielen lassen. Also Rostock auch dominieren lassen, das Spiel. Danach war Rostock drauf und dran und waren nur noch in der Offensive quasi. Wir haben uns überhaupt nicht mehr befreien können, haben den Ball rausgeschlagen, aber nie unter Kontrolle gebracht, um einen vernünftigen Angriff auszuspielen oder kaum.
Von den Rängen hat man auch öfter mal gehört, das war das schlechteste Spiel diese Saison. Ja, also vermutlich dann eher so auf die letzte halbe Stunde beschränkt. Würde ich das wahrscheinlich auch unterschreiben, ohne die anderen Spiele gesehen zu haben.
Ja, also die letzten 20 Minuten oder 30 Minuten, jetzt ja 20 Minuten
gesagt, sein,
aber die Schlussphase war auf jeden Fall leider erschreckend. Ob das jetzt Kraftgründe hatte, weil man davor halt wirklich, wirklich stark und auch gut nach vorne gespielt hat. Ist schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall die letzten 20 Minuten sollten so einfach nicht passieren.
Genau.
Da hat man Rostock mehrfach eingeladen, also wirklich eingeladen und auch mehrfach, also wirklich beides.
Ja.
Und kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht, 88., 89. Minute, glaube ich.
89. und 94., glaube ich, das sind die beiden Gegentore.
Genau, 89. Minute hat man dann das Tor gefressen, danach hat man dann alles nach vorne geworfen, wollte irgendwie den vielleicht nochmal eine Strafraumszene erzwingen und gut, war dann hin vollkommen offen, sind sie mit zwei Leute auf unseren Torwart zugelaufen und haben
ausgespielt. Ja, dann war es eine Niederlage, wie gesagt, ob das jetzt irgendwie einen Einfluss hat auf Klassenerhalt oder ob wir nächstes Jahr runter müssen, wie gesagt, hundertprozentig sicher weiß ich es nicht, würde jetzt eher Nein sagen, aber ja, das war schon auch stark, wie Rostock gespielt hat, die letzte 20 Minuten, halbe Stunde, wie auch immer. Und da, schauen wir mal, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht.
Ja, hoffen wir einfach, dass man auf den ersten 70 Minuten aufbauen kann, weil ich glaube, dann...
Oder zumindest auf die erste Halbzeit, kann man so sagen. Da war wirklich, hat echt sehr, sehr viel gepasst. Und
dann kann man seine Punkte auf jeden Fall noch holen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt der Maßstab da in der Liga ist. Aber nee, ich denke, Punkte kann man dann auf jeden Fall noch einige holen.
Wenn genau, darauf Fußball spielen können sie auf jeden Fall, das hat man gesehen. Und vielleicht auch ein positives Zeichen für den SV Meppen als Verein, dass da halt doch noch wieder gutes,
auch sagen,
junges Gemüse
auch
so nachkommt.
So ein paar 19-Jährige ja auch fehlen in der
Mannschaft. Naja, klar.
Wenn wir jetzt vorhin noch betont haben, dass wir drei 19-Jährige bei uns im zentralen Mittelfeld hatten.
Ja.
Ja, dann ist da vielleicht auch etwas Aderlass, der jetzt in der U19 halt fehlt.
Richtig.
Aber gut, muss man ja auch sagen, dafür hat man ja dementsprechend eigentlich die U19, das ist für die erste Mannschaft.
Unterbau.
Ja. Ja, angezüchtet werden soll.
Kommen wir zum zweiten Unterbau der ersten Mannschaft, das ist die U23.
Gehen wir vom Chronologischen wieder kurz weg.
Ja, genau.
Eine Stunde.
Ja. Die hat nämlich bei VfL Oldenburg gespielt am Sonntag um 15 Uhr, genau. Die Frauen haben um 14 Uhr gespielt, von daher kurz. Aber da können wir ein bisschen mehr zu sagen, weil das haben wir auch noch beide gesehen. Die Frauen dann logischerweise nicht, weil die in Andernach gespielt haben. So halb, so ein bisschen, genau. U23 war auch schön zu sehen. Da merkt man auch immer, dafür kann ich auch nur jeden animieren, auch gerne mal die U23 oder unsere Zweite, wie man so schön sagt, zu unterstützen, weil die freuen sich wirklich über jeden Zuschauer. Das hat man immer mal schön gemerkt. Da wird man dann zum Teil auch noch persönlich begrüßt. Aber vielleicht auch, weil das Stadion halt so ein bisschen dazu einlädt. Da ist halt nicht viel mit Tribüne, da ist halt nichts mit Rasen erstmal, also die haben ja Kunstrasen und das ist alles ein bisschen sehr zurückgefahren, finde ich schon interessant für den ersten Verein, dass man so ein Stadion dann nur hat, in Anführungsstrichen, aber gut, VfL Oldenburg ist jetzt ja auch nicht der allergrößte Verein, die werden auch wahrscheinlich Probleme haben, aber naja, deswegen, das war ganz, ganz nett, da haben sich auch ein paar Meppner auf den Weg gemacht nach Oldenburg und haben eigentlich auch ein gutes Spiel gesehen, nur leider einen unverdienten Sieger, über 90 Minuten
gesehen. Also eigentlich muss man, wenn man so schon mal zusammenfassen will, verdient hat sich das eigentlich nur ein Oldenburger, das war der Torwart.
Ja.
Der, muss man sagen, der hat so oft wie diese Phrase kommt, aber der hat den Oldenburgern den Sieg festgehalten, ja. Weil man eigentlich fast über 90 Minuten, gut, mal ein bisschen schleppend ins Spiel gekommen, aber...
Ja, die Anfangsphase war auch noch ein Pferdefuß so ein bisschen im Spiel, also eine Hypothek, die man mit sich rumgetragen hat, weil gerade so die ersten 15 Minuten, würde ich sagen, das Tor ist wahrscheinlich in den ersten 10 Minuten so um den Dreh gefallen. Ich habe jetzt wirklich keine Spielminute vor Augen, aber da hat Oldenburg wirklich Druck gemacht und da hat Oldenburg sich auch die eine Chance erarbeitet, die dann drin war. Da war in der Defensive wirklich Unsortiertheit, schlechte Zweikampfführung und so hat Oldenburg dann auch das Ding machen können, das 1-0. Und dem ist man hinterhergelaufen, das hat man wirklich gemerkt.
Und vor allem in der zweiten Halbzeit. Quasi über die restliche Spielzeit.
Ja, deswegen, also auch in der ersten Halbzeit hatte, das hat sie immer phasenweise so abgewechselt, hatte ich immer so das Gefühl. Die hatten die Anfangsphase, danach waren wir ein bisschen stärker, hatten auch einen Lattentreffer und auch die eine oder andere gute Chance, die dann meistens aber immer im letzten Pass geendet ist. Da war die Flanke ein bisschen ungenau oder wurde geklärt und der Schuss ging dann weit am Tor vorbei. Das war halt so. Dann war Oldenburg wieder stärker, die hatten das 2-0 auf dem Fuß, hatten auch Latte, genau, Hülsmann richtig stark gehalten oder halt auch knapp am Tor vorbei. Und ja, dann wieder wir, aber ja, insgesamt muss man sagen, 1-0 zur Halbzeit, hätte auch 1-1 stehen können, hätte aber auch 2-0 Oldenburg stehen können, wie es dann das Endergebnis war. Aber ich würde sagen, insgesamt war das schon okay, das 1-0 zur Halbzeit gegen uns.
Insgesamt also fand ich schon. Unentschieden wäre fairer gewesen, aber klar, das war jetzt auch nicht vollkommen, vollkommen aus der Welt, ja.
Also, deswegen,
es wurde dann in den nächsten 40 Minuten eigentlich vollkommen unverdient, weil da in der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch wir offensiv gespielt haben. Also da haben wir Oldenburg wirklich komplett an die Wand gespielt.
Kritik muss man am Schiedsrichter noch üben, fällt mir auch noch sein. Das war noch in der ersten Halbzeit ein ganz klares, also ein Glas, also Schiedsrichter hatte Probleme mit konsequenten Entscheidungen. Der hat relativ viel gepfiffen, so kleinliche Sachen, wo man ihm nichts ankreiden kann quasi, hat auch wenig gelbe Karten gezeigt. Aber ich sag mal so, glasklare Sachen hat er nicht so gern gepfiffen. Also das war nämlich auf einer Seite bei uns dann halt, wo wir eigentlich hätten den Elfmeter kriegen müssen, wo ganz klares Handspiel im Strafraum war. In der zweiten Halbzeit hat er auch noch Leon Kugland gesagt, dass eine Flanke von ihm auch mit der Hand gestoppt wurde. Das war von unserer Position aus nicht zu sehen. Aber kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen.
Klar, das war ganz vielleicht klar, aus 3 Metern, also es war aus relativ kurzer Distanz, aber der Arm war, jetzt nicht übertreiben, aber mindestens einen halben Meter nicht, abgespreizt, ja, also wirklich weit, ja, weit abgespreizt. Und da geht halt ein Torschuss oder eine Flanke, nein, Torschuss, glaube ich, geht halt an den weit ausgestreckten Arm.
Ja.
Und das im Strafraum, das kann man einfach nicht mehr als ja, kurze Distanz oder irgendwie. Nee, das war einfach zu weit aktiv abgespreizt, zu weit vergrößert. Das war eigentlich eindeutig.
Ja. Ja. Stimmt, mit dem im Hinterkopf, das hatte ich gerade nämlich nicht im Hinterkopf, kann man auch sagen, 1-1 wäre dann auch verdient, wenn man das dann mitzählt auf jeden Fall. Ja, aber gut, zweite Halbzeit mappen, wirklich Druck gemacht, wirklich stark nach vorne gespielt.
War das in der ersten Halbzeit nicht auch noch mit der gelben Karte, mit der zweiten gelben Karte?
Nee, das war in der zweiten Halbzeit. Das war in der zweiten Halbzeit, genau. Also es gab auch noch eine Rudelbildung, da gab es wohl tatsächlich auch gelbe Karten, weil im Spiel habe ich ehrlich gesagt wenig gesehen, dass da gelb gezeigt wurde, aber es gab wohl Rudelbildung und da wurde auch noch sich in den Weg gestellt beim Freistoß, was ja eigentlich konsequent geahndet werden müsste mit einer gelb-roten Karte dann in dem Fall, wenn er schon gelb hatte, wurde aber nicht. Und da merkte man halt dem Schiri an, dass er ein bisschen überfordert war oder halt immer den leichten Weg gesucht hat, was dann halt in so einem Spiel auch ein bisschen blöd ist. Gut, ja, aber dann Chancen über Chancen hatte SV Meppen, hat wirklich sich das 1-1 mehr verdient gehabt. Eigentlich war auch eine Führung locker verdient gewesen, wenn man die ganzen Chancen hat, aber wie du sagst am Anfang, Lutz, der Torwart war richtig stark und ging man dann.
Das war, muss man auch leider sagen, das war kein Pech. Zu vielen Teilen, sondern einfach richtig stark gehalten.
Ja, also, ich glaube, ein paar Alu-Treffer waren, glaube ich, auch noch dabei. Obwohl, ein paar ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht gab es auch noch den einen oder anderen Alu-Treffer, um ein bisschen nicht zu hochgreifen. Ein paar dann gegen Ende vor allen Dingen, je länger das Spiel dauerte, desto mehr hat das natürlich auch Kraft gekostet. Wurde auch ein bisschen ungenauer dann. Also ich würde mal sagen, vielleicht so ab der 80. 85. Minute war es dann halt auch nicht mehr so, dass wir viele krasse Chancen hatten, die hätten wir davor halt nutzen müssen oder sollen, aber es hat nicht sollen sein und so ist es dann halt in der Nachspielzeit dann dazu gekommen, dass wir dann halt auch das 2-0 gefressen haben. Und halt auch eine Sache, also eine, auch wieder komisch vom Schiedsrichter, eine ganz klare, wenn er es pfeift, Notbremse. Also es war genauso so eine Notbremse wie halt auch bei Hannover 2 zum Beispiel, die er dann mit Gelb ahndet. Also da kann man einfach drüber reden, ob man das pfeifen muss. Aber wenn man es pfeift, da gab es tatsächlich auch Kritik von der Meppner Bank, weil wir die auch gesagt haben, wenn er das pfeift, muss er rot geben. Warum gibt er da nicht rot?
Ja, auch total unverständlich, weil das war ganz klar letzter Mann.
Ja.
Und das war halt auch nur einer da, kann man nicht sagen, oder da wäre doch einer gewesen, genau, der ihn quasi hätte unterstützen können oder abfangen können. Das war einfach ein Zweikampf.
Ja.
Auf dem Weg zum ein Konter quasi, es 1-1 Stürmer Oldenburg und unser Verteidiger, ich weiß nicht genau, wer es war.
Ich glaube, Leon
Dieter. Aber auf jeden Fall geht der Oldenburger halt zu Boden, der Schiri pfeift und
gibt gelb.
Ja, wo man auch nur sagen kann, und das aus nicht irgendwie, wo man auch sagt, hier war noch eigene Hälfte oder war noch deren Hälfte, sondern das war aus 18 Metern oder 20 Metern. Also das war
einfach Fehlerschein,
also
maximal
klarer Rot. Geht eigentlich nicht. Oder klare Notbremse, wie gesagt, wenn du es pfeifst, geht nicht. Und da kann man auch nicht sagen, war, ich sage jetzt mal, nur ein leichtes Foul, weil...
Notbremse.
Ich wollte gerade sagen, es geht einfach, da gibt es dann nicht nur schwarz-weiß oder
richtig,
rot und nix halt eigentlich in dem Fall. Genau. Aber ja, sehr, sehr merkwürdig noch, das stimmt.
Ja. Ja, und das 2-0, klares Konter-Mappen, hat die Abwehr aufgelöst, hat alles nach vorne geworfen und dann, ja, hat einen Ball durchgerutscht, die war 2 gegen Yoshi.
Torwart,
ja. Genau, und dann war klar, kannst du nichts machen.
Es wurde von Leuten, die auf der Tribüne standen, gesagt, war klar abseits, aber
das kann man jetzt von
unserer Seite nicht sagen. Und war dann am Ende auch relevant. Mit dem Schluss wird mehr oder weniger oder eine Minute davor, da war es dann einfach nur die Entscheidung. War halt bitter, dass das Spiel dann so endet, aber. Muss man dann leider so hinnehmen, dass man unverdient.
Ja, solche Spiele verlierst du dann auch mal, obwohl du besser bist. Das ist halt so, als Aufsteiger dann noch, als junge Mannschaft muss man damit auch umgehen können. Das ist halt so, man hätte Tabellenführer werden können, aber wir wollen ja mal nicht übertreiben. Als Aufsteiger ist er immer noch ein sehr, sehr guter Saisonstart. Doppelaufsteiger, immer noch ein sehr, sehr guter Saisonstart. Man hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Daraus kann man auch krass ziehen.
Das würde ich sagen, ist eigentlich fast das Wichtigste.
Also ja,
besser stärker spielen und dann mal nicht gewinnen, als dass du mal 2-3 Spiele vielleicht auch gewinnst, aber generell schlechter spielst. Ja. Also das sollte auf jeden Fall Mut für die nächsten Aufgaben machen.
Ja, das denke ich.
Weil man ja auch sagen muss, auch weiterhin, man ist immer noch auch personell, genau wie die U19 vielleicht, sind auch die zweiten Männer, ja, ich sag mal, gehandicapt durch Abstellungen, die für die Regionalligamannschaft
genau getätigt werden. Auch Joe Klöpper musste auch noch ausgewechselt werden, fällt mir da gerade so ein, der auch,
was immerhin Tobi Bartels danach noch meinte, es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, genau, also es sollte.
Hat sich nicht mehr gut gefühlt, schwarz vor Augen geworden, irgendwie so, genau, dann hat man ihn sicher selber rausgenommen. Ja. Mannschaft kam auch noch zu den Mappen-Fans, die da dann auch nach Oldenburg gefahren sind, hat sich nochmal bedankt für den Support und so und für, ja, dass man da hingekommen ist. Deswegen kann ich nur jedem raten, auch gerne mal die U23 zu unterstützen. Das sind auch gute Jungs, die das auch verdient haben. Und für guten Fußball, wie gesagt, sieht man da eigentlich in der Regel auch. Klar, gibt immer auch mal schlechte Spiele, das ist natürlich klar, so ist Fußball halt. Aber in der Regel ist das immer schön Mentalitätsfußball und viel Kampf und viel gute Spielzüge, wie gesagt, also das hat Spaß gemacht, wenn wir es gewonnen hätten, noch mehr oder unentschieden. Aber gut, dann haben wir verloren und geht auch weiter.
Wenn wir bei gutem Spiel sind, können wir jetzt dann noch
die Frauen abhaken.
Genau.
Da
ja, abhaken klingt ein bisschen gemein.
Ja, okay.
Aber wir haben es zwar, also wir haben es auf dem Handy, also ich habe es wahrscheinlich mehr geguckt, weil ich der Mann am Handy war, also ich direkt davor vor dem Bildschirm gesessen habe. Also wir waren schon um 14 Uhr in Oldenburg, haben dann die erste Halbzeit eigentlich noch komplett geschaut von den Mädels.
Also du, ja, ich weniger.
Ich hauptsächlich.
Ich habe mir noch die Highlights dann angeguckt, da war ja auch 7 Minuten Highlights, da konnte man auch was rausziehen, das war schon okay.
Ja, dann genau die zweite Halbzeit haben wir nebenher laufen gehabt. Es war ja nicht jetzt so viel los, dass man dass man sein eigenes Wort oder in dem Fall das Handy-Wort nicht mehr verstehen konnte. Also wenn der Moderator dann abging, konnte man auch aufs Handy gucken und hat dann auch die Tore, das Tor, das zweite Halbzeit-Tor noch gesehen.
Ja.
Und hat im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine starke Leistung der Mädels noch gesehen, die also gegen Andernach eigentlich, wo jetzt auch in den Highlights dann, wie du schon sagst, 7 Minuten sehr, sehr ausführliche Highlights, was finde ich ja immer wieder kritikvoll finde, dass man das sich ja irgendwie durchgesetzt hat, dass Highlights quasi nur Torsammlungen sind oder jetzt dann vielleicht noch mal eine Latte oder
eine
rote Karte, sondern dass da auch wirklich viel zu sehen war, gute Chancen von beiden Seiten auch wohl, aber dann doch, ich würde sagen, zu 70-80% haben wir das Spiel eigentlich dominiert und hätten das auch höher gewinnen müssen.
Ja, ich fand einen Spruch von Laura Sieger ganz interessant. Auf Instagram hatte sie einen Post gemacht und da stand halt drin, guter Saisonstart, aber noch viel Entwicklungspotenzial und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also die Frauen haben 2-0 gewonnen in Andernach, muss man dazu sagen. Und ja, zur Aufstellung kann ich nicht viel sagen, nur dass Jens Gesteenberg nicht dabei war, das war, weiß ich noch, und dass man ein bisschen umstellen musste, aber was das jetzt für ein Spielsystem war, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber insgesamt ist man, das 1-0 ist noch in der ersten Halbzeit gefallen, oder?
Das 1-0 war noch in der ersten Halbzeit.
Ja, genau. Nina Kossen mit dem Tor auch ein bisschen glücklich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass der Ball abgefälscht war, oder?
Nee, ich glaube, das war eine weiter, war das nicht eine Ecke, die verlängert wurde, wo sie dann quasi
im Zentrum einfach in die Maschen gehauen hat.
Genau, aus dem Rückraum angelaufen kam und ihn dann als Dropkick oder als, ich weiß nicht genau, vielleicht war es auch ein Volley.
Ja, genau, irgendwie
so. Dann kompromisslos auch quasi mittig ins Tor bämst.
Ja, stimmt. Dann war es so, ja. Gute Chancen gab es in der ersten Halbzeit, meine ich auch noch. Ich glaube, Wildan Kadesla, die dann aufs Tor gelaufen ist und leider dann drüber das Tor gezogen hat. Also auch so ein bisschen Chancenwucher wurde betrieben von unserer Seite, allerdings auch von Andernacher Seite, auch mit freundlicher Mithilfe. Dann einmal ein Abstoß, der dann quasi der Stürmerin in den Fuß gespielt wurde. Aber Laura hat die dann ausbügeln können.
Von Laura selber, genau.
Ja, genau.
Das meinte sie wahrscheinlich mit Ausbaufähigkeit.
Ja, genau.
Wildan hat gute Chancen gehabt. Grosika hätte, hatte ich im Forum gelesen, im Forum gar nicht, sondern bei Facebook, hätte in diesem Spiel schon Torschützenkönigin werden können. Ein bisschen übertrieben, aber sie hatte einiges auf dem Fuß, hat auch das 2-0 dann super, wird super freigespielt, geht dann quasi von der Außenkante des Strafraums quasi diagonal am Torwart vorbei und schiebt dann aus einem Meter von der Grundlinie entfernt den Ball dann noch ins Tor, was, glaube ich, ganz gar nicht so technisch
einfach ist,
genau, was sehr, sehr anspruchsvoll aussah. Und belohnt sich dann Gott sei Dank nach wirklich einigen Chancen, die sie entweder nicht macht oder was ihr verwehrt wurde durch dann auch eine vernünftige Torhüterleistung, macht sie dann den Deckel drauf. Und auch wenn der Kommentator lustigerweise immer wieder an danach ins Spiel reden wollte und sagt, ja, ist noch nicht alles entschieden, könnte noch. Selbst
in der 90. Minute, wenn jetzt noch ein Tor fällt. Selbst in der
90. Minute, genau, wenn jetzt noch ein Tor fällt, dann haben wir noch mal harte 2 Minuten, wo ich dann denke, okay, da muss dann doch schon sehr viel dazu kommen. Aber eigentlich hat man sehr, sehr wenig zugelassen. Gerade in der zweiten Halbzeit fand ich, was sich so gesehen hatte, dann zumindest war dann doch relativ. Es wurde immer souveräner, fand ich.
Fällt mir ein bisschen schwer, jetzt erst in zweiter Halbzeit auseinanderzuhalten, ehrlich gesagt, weil ich fand halt schon, dass insgesamt das Chancenverhältnis von Anna nach auch jetzt nicht so schlecht war. Also ein, zwei Tore hätten die mit Sicherheit auch schießen können, wir aber auch ein, zwei Tore mehr. Das stimmt
wir schon. Auch nur 3-4.
Ja, okay,
also, gut. Ich fand dieses 2-0 verdient. Und wenn es glücklich war, dann eher noch für Andernach.
Okay, ich sagen. Ja, also, alles klar.
Ich finde, dann wäre ein 4-1 verdienter gewesen als ein 2-1, sagen wir mal so.
Okay, ja, gut.
Aber
war auf jeden kommt Fall wahrscheinlich immer so ein bisschen, ob an wann Tore fallen. Wenn es ein 1-1 ist, wird es nochmal anders.
Ja, es war auf jeden Fall ein Mutmacher in dem Sinne, dass man gegen Potsdam das erste Spiel, doch glücklich gewonnen hat. In der 85. glaube ich, ein 1-0. Dass man dann jetzt doch sowohl spielerisch als auch so ein bisschen wie bei den Männern halt.
Ich vermute auch, dass eine neue Spielerin, die jetzt dazugekommen ist, Shihiro Suzuki, auch im Mittelfeld ein neuer Spielertyp reingekommen ist, der, glaube ich, unserem Spiel ganz gut tut. Eine Achterin, genau, so ein bisschen offensiv, etwas mehr offensiv. Noreen Günnewig ist ja eigentlich eher so ein bisschen die Abräumerin. Und sie ist dann mehr so die Jägerin, wie man immer so schön sagt. Also jemand, der davor spielt und Bälle verteilt, genau, für den Spielaufbau. Das ist schon richtig. Und das hat unser Spiel, glaube ich, gut getan, ohne jetzt viel gesehen zu haben. Aber ich bin mal jetzt gespannt, wie es gegen Gladbach läuft. Aber ich freue mich auch, sie jetzt mal dann in Aktion sehen zu können. Und das fand ich schon ganz gut. Trotzdem war die Personaldecke immer noch sehr dünn.
Ja, mit nur 4 Leuten auf der Bank.
Ja, richtig.
Ist schon hart. Krass.
Genau, ja, 3 Wechsel hat man gebracht, die Jungen hat man alle wieder reingebracht, Bröhring, Blei und Hoffmann, alle wieder reingekommen, sowie auch gegen Potsdam, Turbine. Aber ich würde auch sagen, dass das schon ein Entwicklungsschritt nach vorne war, so wie sich das angehört hat, das bisschen, was ich zumindest gesehen habe. Klang halt so ein bisschen so. Und Andernach ist jetzt auch kein Fallobst, wie man so schön sagt, die haben jetzt ja auch das erste Spiel gewonnen und ist wahrscheinlich auch eine Kandidat, die wahrscheinlich eher am oberen Tabellendrittel sich einnisten wird und ich bin auch mal gespannt, wie es für uns jetzt so ist. Gerade jetzt auch gegen die mit 2-2 Spielen in die Saison startenden Gladbacherinnen. Achso.
Genau, die am Sonntag spielen.
Ja, jetzt
die
am Männer, Sonntag, genau.
Pause. Wo die Männer spielfrei haben, kann man ja vielleicht nochmal dazu aufrufen, dass du bei den zweiten Männern noch sagtest, dass es guter Fußball ist. Das ist bei den Frauen definitiv auch der Fall.
Ja.
Und ja, wie gesagt,
ist auch so ein bisschen
wenn man ein Spiel ins Stadion möchte, bieten sich ja vielleicht die Mädels am Sonntag auch.
Letztes Mal fehlte der 500. Mann. Diesmal ist die Gelegenheit da.
Richtig.
Ey, Tobi, du bist ja kurz. Ich bin auch noch da. Ja, man soll es nicht glauben, ich konnte halt nichts dazu beitragen.
Nee, du hast halt nicht gesehen.
4 Stunden. Aber
soll kein Vorwurf sein, aber ich dachte, den Gag nehme ich mit. Weil du hast ja die Spiele nicht gesehen. Dann ist halt schwierig, was dazu zu sagen. Ich habe ja ab und zu mal getickert, aber das bringt natürlich nichts.
Aber Sonntag. Nee.
Deswegen haben wir ja den Mann aus der Mottenkiste geholt.
Der Mann aus der Mottenkiste. Jetzt packen wir ihn wieder ein.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall am Sonntag im Stadion sein noch, bevor ich wieder abreisen muss.
Also wenn Adrian Adipur auch da ist, dann wird es auf jeden Fall ein Kantersieg. Ich habe diese Parallele jetzt geschlossen zu dem Dresden und zu dem Hannover 2-Spiel. Also das muss dann ja genau
so. Achso, ja, okay. Jetzt
habe ich die. Ich hab die Fragezeichen in beiden Gesichtern gesehen und habe gedacht,
war nicht so gut. Ich habe gerade gedacht, was hat Adrian Adipur jetzt damit zu tun? Aber ja, okay.
Um die Frage für dich zu beantworten, gar nichts. Hallo. Doch, Aberglaube, so, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen.
Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel gegen Gladbach. Auf einen, hoffentlich.
Genau. Weiter in die Mädels brauchen genauso Saisonstart. Die Unterstützung, weil nach einem Abstieg hast du natürlich auch viel im Team, was sich ändert und so. Da passen auch manchmal so die Abläufe noch nicht hundertprozentig, aber mit der Unterstützung von den Rängen, was bei den Männern wichtig ist, ist bei den Frauen mindestens genauso wichtig. Und deswegen kann ich dazu das auch nur unterstützen.
Und ich glaube auch, dass die Mädels wirklich eine, also so deutet es sich zumindest jetzt an, dass sie eine Chance haben werden, wieder aufzusteigen. Was vielleicht ja auch für den Verein nicht unwichtig sein könnte.
Ja, das war das Wort zum Sonntag. Und zwar zum nächsten Sonntag. Also quasi als Aufruf ins Stadion zu gehen. Dann wollen wir die heutige Folge beschließen.
14 Uhr möchte ich nochmal dazu sagen.
14 Uhr möchte ich nochmal dazu sagen. Sonst kriegt ihr das nie raus, wenn ihr das jetzt nicht hört.
Da die zweite auswärts gespielt hat, im letzten Spiel spielt die wahrscheinlich auch zu Hause jetzt am Wochenende. Aber das ist wieder gefährliches Halbwissen und damit gebe ich mich nicht ab.
So
ist es. Aber Fußball.de oder so kann ich da empfehlen. Mal schauen oder der ist von Web, wird es posten.
Sonst oder ihr ruft Lutz an, der hat die Daten alle im Kopf.
Genau, die Handynummer, die kann man sich aus dieser Folgennummer bestimmt auch irgendwie errechnen oder so. Genau.
Es geht los mit 0.
Oh.
So, dann soll es das für heute gewesen sein.
Ja.
Danke für euer langes Interesse und auch
Samstag.
Samstag, sehr gut.
Zweieinhalb. Wiederhören.
Ciao.